Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Hallo und schönen guten Tag zu einem kleinen Außenreport hier bei Genregeschehen. Ich sitze hier in meinem Hotelzimmer in Sitges auf meinem Bett und neben mir liegt Tino Hahn.
Hallo. Das, was du machst, ist sitzen und das, was ich mache, ist liegen. Ich erkenne da wenig Unterschiede.
Schon.
Ja, naja. Schon. Also Daniel sitzt hier so ein bisschen wie irgendjemand, der eigentlich schon im Sterben liegt, dem sie aber nochmal so ein zweites Kissen in den Rücken gepolstert haben, damit er nochmal so erzählen kann, was er damals im Krieg erlebt hat, bevor er endgültig das Licht aushaucht.
Ja, aber stattdessen erzähle ich jetzt einfach, oder beziehungsweise erzählen wir jetzt einfach, was wir in Sitges bisher erlebt haben. Es ist für mich der 1, 2, 3, 4. Tag, für dich erst.
Der zweite.
Der zweite. Dementsprechend habe ich natürlich ein bisschen mehr gesehen als Tino. Aber dafür auch Filme, die Tino schon vorher mal wieder gesehen hat. Ja. Und ja, wie ihr merkt, vielleicht schon an der Klangqualität, wir, wie gesagt, haben hier nur unser mobiles Equipment dabei. Ich hoffe, es hallt nicht allzu sehr. Diesmal gibt es kein Meeresrauschen, denn wir sind etwas weiter vom Meer entfernt diesmal, sodass man das halt nicht mehr hört. Die Klimaanlage wollten wir aber auch nicht anmachen, weil wir Gefahr gesehen haben oder Gefahr befürchtet haben, dass hier dann doch irgendwie noch so ein Hintergrundrauschen zu hören ist.
Aber trotz der fehlenden Klimaanlage ist es hier nur halb so warm wie im Screening von Terrifier 3. Denn es ist so, oder? Die Klimaanlage in dem größten Kino hier in Sitges ist einfach nicht existent.
Ja, nee, würde ich nicht sagen. Denn ich war heute ja auch nochmal, zweimal sogar im Auditori, im größten Kino hier in Sitges. Und saß halt nicht an der gleichen Stelle wie wir bei Terrifier 3. Und da war es dann doch, also bei Ick habe ich mir die Jacke angezogen, weil ich dann irgendwie in der Nähe von der Klimaanlage gesessen haben muss.
Okay, da kriegt man vielleicht so die ganze Bandbreite, weil wir saßen relativ weit oben. Vielleicht steigt einfach die Hitze dann da hoch oder
so. Das glaube ich auch,
Es sind, wie viele Leute sind drin? Ich gucke jedes Jahr nach und gucke so, aber es sind so mindestens 1200 Leute in dem Saal. Also er ist gigantisch groß. Also er hat 28 Reihen mit bis zu 60 Plätzen pro Reihe. Das können jetzt die Mathe-Cracks unter euch alle beide ausrechnen.
Ja, und natürlich könnt ihr euch vorstellen, dass Terrifier 3, der nur einmal gezeigt wird hier beim Festival, der wird wahrscheinlich nochmal in so einer Matinee nochmal laufen.
Glaube ich nicht. Also er hatte ja auch keine Pressevorführung oder so. Ich könnte mir halt vorstellen, dass er am Sonntag bei diesem Marathon-Screening
vielleicht
nochmal läuft. Ach so, aber wahrscheinlich auch wollen sie es wahrscheinlich echt limitiert halten oder so. Also wir werden in der übernächsten Folge dann erst, weil die Matinees sind erst nächsten Sonntag, da werde ich dann von 10 bis 3 Uhr nachts, also von 10 Uhr morgens bis 3 Uhr nachts nochmal im Kino hängen, mit Unterbrechung wahrscheinlich, aber da hole ich dann alles nach, was man jetzt nicht gucken konnte. Denn ich finde, dieses Jahr ist so, also es ist ein bisschen zu früh für ein Fazit natürlich, aber es sind wenig Sachen dabei, wo man so denkt, wenn man das nicht sieht, hat man richtig was verpasst.
Und ich muss auch sagen, es liegt wahrscheinlich jetzt wirklich an der Gesamtsituation, da kann man dem Festival vielleicht auch nicht so viel vorwerfen, aber ich finde schon, dass das Programm nicht das allerspektakulärste ist. Wenn man mal so guckt, was man zum Beispiel jetzt in Deutschland übers Fantasy Filmfest oder auf dem Slash in Wien oder halt noch so bei 2, 3 oder auch im Hamburger Filmfest konnte man auch noch so 2, 3 Sachen von hier sehen.
Also ich meine, hier läuft auch The Substance, hier läuft auch The Wild Robot oder Der wilde Roboter.
Ist halt, glaube ich, ein bisschen immer das Problem, dass Spanien dann so ein bisschen, also es ist ja ein spanisches Publikumsfestival und dann so einen Nachteil hat, wenn es um weltweite Starttermine geht. Also Substance ist halt Spanien-Start, Never Let Go, der bei uns schon vor, wie lange ist das?
Drei Wochen.
Der ja auch nicht gut ist. Also das ist hier der Abschlussfilm, weil es halt dann die Spanien-Premiere ist. Aber so aus deutscher Sicht oder aus noch mit Fantasy-Filmfest mitnehmen Möglichkeiten, Sicht ist ja Eröffnungsfilm einer neuen Soderbergh. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so der Burner gewesen. Also es ist
streitbar. Also ich habe
hast du ja gesehen.
Nee, ich habe nicht gesehen, aber ich habe deutsche Kollegen getroffen, die wirklich untereinander uneins waren. Okay. Der eine fand ihn echt gut und der andere fand ihn halt wirklich furchtbar. Und das ist ja schon mal spannend.
Ja, ich habe Bock, aber es ist halt dieses Jahr kein krasser Eröffnungsfilm und auch sonst kein mega gehypter Film oder so. Wenn Evil Lurks kam ja auch letztes Jahr erst hier so ein bisschen der Hype auf. Und das Ähnliche ist jetzt halt auch mit diesem El Lanto. Ich weiß nicht, wie was ausgesprochen wird, wo zwei Ls am Anfang sind, der im Nationalen The Wailing heißt, den sie, glaube ich, einfach 1:1 übersetzen. Aber das hat mit dem südkoreanischen Film nichts zu tun. Der aber sowas wie der neue It Follows sein soll. Ja. Und der hat halt beim Slash den Publikumspreis gewonnen, den Kritikerpreis, wo ich nicht weiß, ob das besser oder schlechter ist als der Publikumspreis. Im Zweifelsfall denke ich immer so, okay, Publikumspreis ist immer so eine sichere Sache. Aber der war dann hier auch sofort ausverkauft. Da hoffe ich, ich kriege noch Tickets, aber die einzigen, die noch da sind, ist halt morgens um 8.15 Uhr. Und bei aller Filmliebe, da sehe ich mich halt noch nicht, mich irgendwie aus dem Bett gequält haben am Freitag. Dazu aber auch in der nächsten Folge mehr. Sprechen wir erstmal über Sachen, die wir schon definitiv gesehen haben.
Ja, wir wollen heute vor allem über, ich sage jetzt mal, drei Filme reden, aber wir gehen dann auch noch so kurz oder knapp mal auf ein paar andere Sachen ein, die ich schon gesehen habe oder die Tino jetzt halt gesehen hat, wo wir halt jeweils alleine waren. Also wirklich hier laufen eine Menge Filme, die man hat schon auf dem Fantasy Filmfest sehen können. Strange Darling zum Beispiel war auch ein Thema.
Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen.
Steppenwolf, glaube ich, ist hier so. Also
ja, Twilight of the Warriors.
Twilight of the Warriors läuft hier richtig oft.
Ja.
Kommt aber auch gut an, wie ich es jetzt so mitbekommen habe, auch von den Kollegen. Also ich sag mal so, es gab schon Line-ups, da habe ich gedacht, oh geil, will ich sehen.
Ja, ja,
und dieses Jahr muss ich sagen, kenne ich schon. So.
Ja, und auch sowas wie Exhuma, der halt in Deutschland schon für Heimkino draußen ist, kommt halt hier im Kino. Das ist halt wirklich dann dieses, für Spanier mega, weil sie halt hier alles irgendwie trotzdem als erstes sehen können, aber wenn man extra hierher reist, hat man halt schon dieses Jahr gefühlt schon oft viel gesehen. Also ich habe zum Beispiel morgen am Montag keinen einzigen Film, weil ich das meiste halt schon entweder gesehen habe oder so denke, oh, ob ich mir das jetzt unbedingt antun muss, ob ich danach dann so denke, oh, das war jetzt wieder so diese typische Mittelmaßware, die auf Festivals dann einem auch irgendwie ein bisschen so den Spaß raubt. Wenn man so zwei, drei mittelmäßige Filme ineinander sieht, ist man auch ein bisschen in so einer missmutigen Stimmung, finde ich. Also ich kann mich da immer so...
Och.
Ja, du bist da härter im Nehmen irgendwie. Aber ich war gestern nach Getaway, war ich auch richtig so frustriert, wo ich so dachte, ach, vielleicht brauche ich einfach ein anderes Hobby. Das ist natürlich dann 20 Minuten später wieder weg, weil man dann auf dem Weg zum Fahrrad schon wieder irgendwelche Trailer von irgendwas guckt und denkt, ach, das wäre doch ganz geil. Aber da war ich kurz so, wo ich so dachte, doch so zwei, drei Dinge jetzt in den nächsten Tagen kann ich nicht verknusen.
Ja, Getaway, zur Information, ist ein neuer Film von einem der New Kids-Macher.
Der ja auch noch einen anderen Film hier hat, diesen Crazy House. Und ich mache es relativ kurz. Also ich glaube nicht, dass man zwei Filme machen sollte. Ich habe den Crazy House nicht gesehen. Aber Getaway war so sehr auf einer Idee sich ausruhen. Da geht es halt um Nick Frost, das ist ein Familienvater, der zusammen mit seiner Frau und seinen zwei Kindern, die wollen irgendwie nach Schweden auf so eine Insel, weil da findet immer Quarantan statt, so ein, ja, wie so eine Art Schauspiel, weil dort mal die Engländer irgendwelche Leute nicht so gut behandelt haben, die da gefangen gehalten haben, dann wurden die zu Kannibalen. Und das ist alles so ein bisschen, ja, so Midsommar für ganz, ganz Arme. Und dann wird es aber auch immer so witzig inszeniert und aber auch immer mit dieser witzigen Musik. Sie fahren dann halt so nach Schweden und dann alle sagen schon so, oh, da dürft ihr nicht hingehen, das ist ganz, ganz schlimm. Und dann fahren sie mit dem Auto und dann kommt halt so wie so eine Weihnachtsmusikartige, dieses We are going on a summer holiday. Und so ist halt der Humor, dass immer durch so witzige Lieder das irgendwie alles so reingebracht wird. Und auch im Finale gibt es dann so Zeitlupensequenzen, wo dann auch wieder so lustige Musik läuft. Man weiß nicht, für wen man da überhaupt routen soll, weil es sind einem eigentlich alle egal. Die Gags enden halt immer auf Vegetarier, schwul, ADHS und zünden halt nicht. Also ich finde dann immer dieses jetzt immer noch so komische Gags über Vegetarier machen, wenn dann einer einen Burger haben will und fragt, ob sie einen Veggie-Patty haben und dann so, nein, wir haben nur Tiere aus dem Wald und Tiere aus dem See als Patties. Dann muss es halt auch lustig sein. Das ist halt einfach nur so plump gewesen. Also das hat mich richtig geärgert. Den fand ich richtig doof. So.
Ja, ich muss sagen, der doofste Film, den ich bislang mitgenommen habe, das war jetzt der, den ich jetzt gerade frisch gesehen habe vor ein paar Stunden. Der hieß Ick. Ist der neue Film von
Josef Kahn,
den ich tatsächlich oder für einen Film sehr schätze, nämlich für Detention.
Ich auch,
mega. Ja, Detention finde ich super. Es ist echt erstaunlich, dass Detention kaum einer kennt. Dabei hat er gar nicht mal so einen unbekannten Cast oder so. Also es sind schon ein paar Leute drin, die man kennen könnte. Josh Hutcherson ist zum Beispiel mit am Start. Ist halt so eine Highschool-Time-Loop-Meta-Comedy.
Wann hast du den das letzte Mal gesehen?
Boah, das ist lange her schon.
Weil der kam mir damals so viel zu schnell vor.
Genau, und ich habe den dann nochmal gesehen und dann habe ich gemerkt, nee, so schnell ist der
eigentlich. Ja, wahrscheinlich ist altert der so. Also wir sind ja dadurch, dass wir auch so ein paar mittelalter Männer inzwischen sind, weiß ich auch noch so, wie fast-pace einem sowas wie Dumm und Dümmer oder Verrückt nach Mary vorkam.
Oder Dobermann.
Ja, und dann guckt man so rein und denkt so, ja, okay. Also da wo gefühlt hat man sich bei Verrückt nach Mary kaum getraut zu lachen, weil man dachte, man verpasst den nächsten Gag. Jetzt guckt man das und denkt so, ja, okay, das plätschert ja einfach so vor sich hin. Aber die Tension fand ich mega. Dieser Body war ja auch gut, so diese inoffizielle Lebensgeschichte von Eminem. Das war ganz cool. Er hat noch diesen Power Rangers gemacht, diesen Kurzfilm, der so extrem blutig war.
Ach, nee, war das nicht dieser?
Doch, dieser Power/Rangers, auch von ihm, der so 14 Minuten geht und der so ziemlich gore-mäßig ist.
Aber ich dachte, da ist noch dieser Adi Shankar irgendwie mit am Start.
Ja,
oder hat der einen eigenen gemacht?
Der hat sowas Eigenes gemacht. Ah. Der hat ja auch dieses Mortal Kombat-Ding, gemacht. Ja, da gibt es zwei, also weil es ein dankbares Thema natürlich ist, so ein Franchise schon zu nehmen. Und ja, die Tension mega. Dann hat er aber auch Torque gemacht. Ja, halt eine super Gurke war. So ein, was war das ja, so ein Rennen mit Motorrädern, so Gangs mit Ice Cube.
Und ach, der ist das?
Ja.
Ah, der ist gut.
Was?
Nee, der ist gut dreschig halt.
Ach so, ja, okay. Ja, ja, aber das war schon, wo man so, also aus heutiger Sicht geht der vielleicht auch wieder klar, weil man so denkt, was zur Hölle ist das? Aber der ist halt ein Mixed Bag, aber wie Daniel ja schon angedeutet hat, dann lasse ich ihn auch wieder reden. Ich habe den Film ja gar nicht gesehen. Ich habe es einfach hier die Redezeit an mich gerissen. Scheint ja nicht so gut zu sein.
Nee, also ich muss sagen, es geht hier um einen ehemaligen Highschool-König-Football-Star, gespielt von Brandon Routh, dem Ex-Superman, der bei Superman Returns, glaube ich, war das von Bryan Singer, die Hauptrolle gespielt hat. Was an sich ein ganz guter Gag ist, weil das ist ja so ein All-American-Strahlemann-Boy so und der spielt halt hier den Star-Quarterback der Schule, hat eine hübsche Freundin, ist überall beliebt und was weiß ich, jeder feiert ihn. Ja, und der, und das ist so ein bisschen komisch, der stolpert eines Spieltages plötzlich über eine Art merkwürdige Substanz, die überall aus der Erde und keine Ahnung, aber auch in seinem in seinem Spind, in der Umkleidekabine und so weiter wuchert und so, ja. Das ist eine Art Blob, oder beziehungsweise so, oder hier, wie hieß der Film, mit diesen Ränkepflanzen an der Pyramide?
Ruins.
Ja. Ja, also es ist, also so muss man sich das vorstellen. So eine Mischung aus Ränkepflanze und eben schleimiger Substanz, die aber halt überall auftaucht. Und die Menschheit nimmt es einfach so wahr, hat ihr schon den Namen gegeben, Ick. So und lebt quasi halt jetzt damit. Mhm. Aber das wird alles relativ beiläufig so erzählt. Das ist also, man konzentriert sich da am Anfang, das ist alles im hohen Tempo geht es los, dass halt sowohl die Figuren eingeführt werden, die ganze Konstellation, wie es dazu kommt, dass der Quarterback quasi halt die gesamte Beliebtheit, seine Karriere und so weiter und dann auch sein Vater und so verliert. Das ist alles zack, zack, zack. Und nebenbei existiert noch dieses Zeug. Und das ist dann plötzlich, nachdem halt die Leute schon einfach die ganze Zeit damit leben und auch irgendwie sich damit abgefunden haben, dass es bei Sonnenlicht einfach auch zerfällt oder irgendwie nicht so viel, nicht so wirklich macht, außer Dasein, plötzlich, ist dieses Zeug aggressiv und nimmt halt Leute ein. Aber das kommt auch so ganz schnell. Mhm. Plötzlich ist dann halt einer da, der ist dann wie so eine Art Zombie-Blob-Schleimwesen, was weiß ich, also Ick-Zombie. Und ja, und auch dann steht auch schon das Militär vor der Tür und so. Und man denkt sich, okay, darum geht's jetzt eigentlich. Mhm. Dass Brandon Roof nicht nur herausfindet, dass das eine seiner Schülerinnen, weil er wird dann halt später, das wird auch in der ersten halben Stunde, wird es halt auch erklärt, er wird dann halt irgendwann Lehrer an seiner Schule, also in der Schule, an der er früher Football gespielt hat, weil er halt auch nichts mehr anderes hat, so, versucht halt auch vom Alkohol loszukommen, dem er halt verfallen ist und so weiter. Also geht zack, 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 zack. Und dann denkt man halt, okay, jetzt bricht halt dieses Ick aus, ist aggressiv, zerreißt auch irgendwie so Kids auf so einer Party und so. Mhm. Und ich dachte halt so, okay, darum geht's jetzt, dass die jetzt irgendwie aus dieser Ick-Apokalypse fliehen müssen. Mhm. Aber dem war nicht so, weil dann kommt das Militär und sagt halt, Freunde, wir können nicht viel machen, es gibt eine Möglichkeit, UV-Licht, damit könnt ihr was machen und so weiter. Und aber jetzt müsst ihr erstmal selbst klarkommen. Bleibt am besten zu Hause und so und versucht nicht mit dem Zeug in Berührung zu kommen. Und dann geht der Film los. Also wirklich, und dann geht der Film eigentlich los, so, ja, weil dann wird halt, also dann geht die eigentliche Geschichte los. Und das fand ich dann aber trotzdem, das fühlt sich alles nicht miteinander verbunden an. Ich kann es nicht besser beschreiben. Das ist so ein Film, der läuft an allem irgendwie so vorbei. Die Figuren werden im Schnelldurchlauf erzählt, diese Gefahr wird im Schnelldurchlauf erzählt und dann geht's aber trotzdem zack, zack, zack und dann, ja, dann werden irgendwelche Woke-Apostel werden irgendwie gedisst, dann werden aber auch die Konservativen gedisst, also alle kriegen irgendwie ihr Fett weg im Angesicht einer Gefahr, die sie nicht so realisieren wollen, beziehungsweise im Angesicht einer Gefahr, ja, von der, also durch die sie ja nicht sich in ihren Werten beeinflussen lassen wollen. So, ja.
Okay.
Und ja, und das ist so ein bisschen Faculty, das ist so ein bisschen Blob. Es hat aber auch hier und da so ein bisschen Odd Thomas-Vibes gehabt, will ich nicht abstreiten. Aber es fühlte sich alles so, also es läuft so an dir vorbei und ich bin überhaupt nicht reingekommen.
Okay.
So wirklich so gar nicht, obwohl ich das eigentlich, ich hatte echt Bock. Der Regisseur war da, hat irgendwie ein paar coole Sachen erzählt.
So. Da, nice.
Ja, ja. Hat so ein paar nette Sachen erzählt, hat gemeint halt, naja, das ist so der Terrifier für 2000er Songs, weil halt wirklich in einer Frequenz werden da halt 2000er Songs rausgeballert, so, ja, und dann alles Mögliche, weißt du, Blink 182, Teenage Dirtbag.
Ich habe mich auch in einem Interview gelesen, als er so einen Film machen wollte, den er gerne als Kind gesehen hätte, aber dann hat er irgendwie einen 40, 50-jährigen Lehrer als Hauptrolle und so 2000er Songs. Also, wie soll sich ein aktuelles Publikum mit sowas identifizieren können? Also, auch einfach ein Film für sich.
Ja, und dann fragt man sich auch, ob ein aktuelles Publikum sich wirklich so repräsentiert fühlt von diesen Kindern, die da irgendwie dann auch mit die Hauptrollen spielen. So. Also, nee, ich muss sagen, also wirklich, da hat für mich, das hat sich alles nicht so zusammenhängend angefühlt. So. Und das war ein bisschen schade. Also, das war jetzt so mit der schlechteste, den ich hier leider gesehen habe. So. Und ja, wir haben schon noch ein paar Filme gesehen, die jetzt auch nicht irgendwie überragend waren. Also, ich habe mir die Superman Christopher Reeve Story angeguckt. Die ist schon manipulativ und trägt dick auf, so, aber hey, die Geschichte kann ich nicht anders sagen, die geht's
ja. Ja, ja, eben klar, also das ist, also ich bin bei Dokus, die so manipulativ bin, denke ich mir auch immer so, gerade weil es ja absehbar ist, dass sie nichts Negatives, also wird jetzt nicht
ja,
so.
Ja, aber er wird schon nicht ganz unkritisch behandelt.
Ja, ja, aber trotzdem wird es ja schon so, wo man so denkt, ja, okay, vielleicht war er so, aber er war halt auch Superman, also die, der Titel der Doku ist ja, dann ja schon recht eindeutig. Wie war denn diese Godzilla-Doku?
Die habe ich nicht gesehen.
Ah,
ich
okay.
Ich war auf der Suche oder auf der Jagd nach Terrifier 3.
Ach, natürlich.
Da müssen wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Ja, ja. So. Deswegen konnte ich noch nicht wirklich diese Doku über Ishiro Honda sehen. Aber ich kam halt rechtzeitig zu Godzilla in 4K. Und das war halt einfach geil. Also wirklich, das war halt cool, ey. Es sah so schön aus, irgendwie natürlich Unschärfen und so sind natürlich im Film vorhanden, aber die waren ja schon damals so aufgezeichnet, also da können sie jetzt nichts viel machen. Aber wie sauber der Film aussah und es hat alles super geklungen und so und es war echt cool. Es war die japanische Originalfassung, das war halt auch geil. Also das hat auch nochmal richtig Bock gemacht. Ich fand Memoir of a Snail, der neue Film von dem Marion Max Macher, Den fand ich super. Also fand ich wirklich, das war ein schöner Film. Auch wenn es wieder wie Mary und Max, alles ist depressiv, alles ist melancholisch. Du lernst hier quasi, wird hier die Lebensgeschichte einer jungen Frau erzählt. Wie heißt er? Adam Elliott. Ja. Ja. Das Erste, was man sieht, ist eine alte Frau, die stirbt. Und dann die junge Frau, die ihre Hand hält dabei, die erzählt dann ihre Lebensgeschichte. Und diese Lebensgeschichte ist halt wirklich einfach nur, es ist einfach nur Elend. So, ja, also wirklich, schon bei der Geburt wird sie halt mit einem offenen Mundwinkel, also mit einer offenen Oberlippe irgendwie geboren. Mhm. So, der Bruder muss irgendwie, der Zwillingsbruder muss irgendwie Blut spenden, weil sie zu wenig hat und was weiß ich. Die Mutter wird Alkoholikerin, stirbt. Der Vater sitzt im Rollstuhl nach einem Auto, also nachdem er vom Auto überfahren worden ist, wird auch zum Alkoholiker, obwohl er eigentlich mal irgendwie so Jongleur war und so. Es ist wirklich, es passiert nur Scheiße in deren Leben eigentlich. Der Bruder wird dann noch, also dann werden sie quasi zwangsgetrennt irgendwann. Der Bruder muss dann zu so einer religiösen Fosterfamilie, die halt wirklich Bigott hoch 10 ist. Sie landet bei so einer anderen Fosterfamilie, die halt irgendwie, ja, lieber Swinger sind, als sich um sie zu kümmern und so. Es ist halt wirklich alles. Also es ist wirklich, es
klingt
alles,
ja, wie Skunk aus Knetfiguren. Ja,
genau, es ist schon fast Skunk aus Knetfiguren. Und trotzdem wirkt dieser Film niemals so richtig depressiv, ja. Und ich dachte aber trotzdem, es geht nicht so ganz an mich. Ich werde irgendwie emotional, gucke ich mir das an und ich mag die Filmreferenzen, ich mag, wie die Figuren alle schrullig gezeichnet sind. Der Humor, der da drin ist, ist wieder echt auch trocken, böse so teilweise. Und trotzdem gucke ich mir das nur so an und bin gar nicht irgendwie emotional involviert. Aber dann kommen die letzten 5 Minuten und mein Gesicht, es tat einfach weh, weil die Tränen sich nur noch nach draußen gedrängt haben. So, ja, also es, das war ein schöner Film. Das war wirklich ein schöner Film. Wer Mary und Max mochte, muss sich den Film auch anschauen. Ja, und dann haben wir, was habe ich noch gesehen? Ach ja, I, The Executioner.
Genau.
Das ist die Fortsetzung von Veteran, vom gleichen Regisseur, auch mit Hwang Jung-min in der Hauptrolle, der hier jetzt quasi Jagd auf so eine Art Vigilant macht, der mehrere Mörder umgebracht hat, möglichst medienwirksam und überall geteilt und so weiter. Und diese Mörder eint halt alle, dass sie so ein bisschen durchs Rechtssystem geschlüpft sind. So. Also das Rechtssystem hat an denen so ein bisschen versagt. Und das will er jetzt korrigieren. Haechi oder so nennen sie ihn. Und ja, Hwang Jung-min macht halt Jagd auf ihn. Und gleichzeitig muss er sich aber um seinen Sohn kümmern, der in der Schule voll gemobbt wird. Und das sind halt alles so ein bisschen viele Themen, die da irgendwie reinspielen und auch in Sachen Slapstick wird nochmal eine Spur aufgeschraubt. So. Ja, das war ein bisschen, der war nicht so ganz in Balance wie Veteran. Also Veteran fand ich auf jeden Fall besser.
Meinst du, dieser Slapstick-Anteil kommt rein, weil sie so denken, oh, bei Roundup ist es halt auch so ein bisschen, wir müssen vielleicht auch mal ein bisschen
witziger sein. Ich glaube wirklich, das ist ein Roundup-Effekt. Hm. Ich glaube, sie wollten wirklich mehr in Richtung Roundup gehen, weil sie gemerkt haben, dass das ja schon Erfolg ist. Ne?
Ja, weil das hat er eigentlich nicht nötig. Er ist ja auch erfolgreich genug, als dass er sich jetzt irgendwo anbiedern müsste. Aber wahrscheinlich kommt man dann wirklich nicht drumrum.
Ja.
Aber
dann habe ich heute einen Film gesehen, den wollte ich schon beim Fantasy Filmfest schauen. Und dann war ich nicht so ganz sicher, weil das, was ich so gehört habe, war halt schon auch so ein bisschen, klang also alles ein bisschen irre und nicht nur wild, sondern so, was ist eine Steigerung von wild?
Wilder.
Okay.
Naja, gut, das war jetzt, lag jetzt auf der Hand. Nee, so, der klang so ungestüm oder halt so überdreht oder so. Es klang alles so, was man über Escape from the 21st Century, um mal kurz die Katze schon mal aus dem cineastischen Sack zu lassen, was man gehört hat, klang so ein bisschen so, der macht es halt, weil das kann, aber ob es sein muss, weiß man nicht. Und dass man dann irgendwie so auf verlorenem Posten sitzt, weil man sich nach 20 Minuten denkt, ja, das ist alles geil, aber was zur Hölle passiert gerade?
Genau. Und das ist auch ein bisschen schwer zu erklären, was in diesem Film passiert. Es geht hier um eine Art Parallelwelt, also eine ein erdähnlicher Planet, aber in einem anderen Universum. Er heißt Planet K. Auf dem sind die Tage nur 12 Stunden lang und irgendwie die Sommer recht kurz und irgendwie, ja, ist fast alles gleich, außer, naja, es ist halt einfach ein anderer Planet. Und es geht eigentlich um 3 Freunde, die sich jetzt auf einem Schrottplatz mit so ein paar anderen Bullies irgendwie prügeln. Und dann ruft halt einer der Bullies oder einer der Gegengang ruft halt seinen Onkel und der verprügelt dann quasi den Anführer von unseren 3 Freunden, Chong Yeol oder so heißt er, verprügelt ihn. und schmeißt ihn dann in einen See, in dem auch mehrere Fässer mit komischen Chemikalien gelandet sind. Und dadurch, und die anderen beiden springen halt hinterher, um ihn zu retten. Und dadurch sind sie halt in der Lage, plötzlich durch Niesen 20 Jahre in die Zukunft zu springen. Das heißt, sie wachen plötzlich in ihrem 20 Jahre älteren Ich auf, aber immer noch mit dem Geist ihres 18-jährigen Ichs. Und das müssen sie halt erstmal irgendwie rausfinden, was es damit auf sich hat. Und ja, und dann ist es eigentlich wirklich schwer zu erklären, worum es eigentlich geht. Es geht eigentlich auch um ein Mädchen namens Yang Yi, in die ist der Anführer der drei verknallt, beziehungsweise die sind zusammen. Aber in der Zukunft muss er feststellen, dass er mit Yang Yi nichts mehr zu tun hat. Stattdessen hat Pao Pao plötzlich mit Yang Yi zu tun, was er aber den anderen beiden nicht so wirklich erzählt. Und bis das alles erstmal soweit ist, taucht dann plötzlich noch eine Frau auf, die mal eine Ärztin war, aber irgendwie so eine Art Kunstfehler begangen hat oder Berufsfehler begangen hat und jetzt irgendwie die Fähigkeit von diesen drei Jungs kondensieren möchte, um halt die Vergangenheit komplett auf Standby zu stellen, damit alle die in der Vergangenheit gelebt haben, jetzt in der Zukunft leben. Und das klingt halt, wie gesagt, völlig wirr und ich kann es auch nicht besser beschreiben als, das ganze Ding ist ein Bombardement aus Bildern, Schnitten, Effekten, Stilmitteln, Reizen und ja verschiedenen Filmgenres oder eben Filmstilen. Also der Regisseur, der hier quasi in Independent-Projekt hat, der Produzent.
Das war nämlich auch so im Vorfeld, wo man so dachte, oh, das wird so ein Indie-Ding. Was bedeutet alles, was man im Trailer gesehen hat, sind die drei guten Minuten und dazwischen ist viel Leerlauf.
Aber nein, Freunde, das ist leider nicht so.
Dieser letztes Jahr lief ja auch dieser japanische, der auch so abgefahren sein sollte, mit diesen weiblichen Super-Samurai, so Super-Bösewichten. Kann sein, dass er mit André drüber gesprochen hat, aber wo halt auch im Trailer, wo man so dachte, oh bitte, lass es nicht die einzigen drei guten Szenen sein, aber es waren die einzigen drei guten Szenen und währenddessen wird halt lange mit dem Auto gefahren, um von einer guten Szene zur anderen zu kommen und davor hat man halt immer Angst, wenn man hört, ja, Independent-Produktion und dann, ja, es wird aus allen Rohren gefeuert, weil meistens ist das alle Rohre dann nur ein Rohr und es ist auch nur ein Schuss drin, aber der echt beeindruckend.
Also gewesen. Wirklich, also der Produzent war da und er hat gemeint, es war gar nicht so leicht, diesen Film irgendwie zu machen. Also die mussten gegen eine Menge Widerstände kämpfen. Ich glaube auch dadurch, dass sie halt eben in dieser Parallelwelt stattfinden, konnten sie das halt auch machen. Weil wenn da zu viele Bezüge zur Realität oder zum richtigen China irgendwie drin vorgekommen wären, ich glaube, dann hätte der Film niemals das Licht der Welt erblickt. Und ja, also das, was ich jetzt erzählt habe an Inhalt, ist halt nur ansatzweise so.
Ja, es gibt noch so einen nicht aufhaltbaren Fahrradunfall und das sind schon richtig, richtig gute Ideen, richtig funny. Ich kann auch vielleicht verstehen, also nicht verstehen, aber ich kann es tolerieren, wenn Leute sagen, oh, es war so eine Reizüberflutung, das hat sich irgendwie so abgenutzt, weil er wirklich schon so, das ist schon richtig try hard alles, aber es funktioniert halt super. Also für mich hat das super funktioniert.
Für mich auch.
Also
ich muss sagen, auch wenn jetzt nicht alle Effekte geil waren oder teilweise schon echt ein bisschen billig aussahen, so, aber der Film, der haut so rein und ballert so viel raus, dass dann werden irgendwelche Kampfsequenzen mit Zeichentrick oder Anime Grafik überlegt, also beziehungsweise auf gewisse Kampfsequenzen werden bestimmte Anime Animationen draufgelegt, um halt nochmal zu verstärken, was da halt für Kräfte wirken oder halt eben diesen Kämpfen noch mehr Wucht zu verleihen und so weiter. Und dann drin trotzdem irgendwie immer noch wieder zigfach Gags und irgendwelcher Quatsch und Unsinn. Ja. So, wenn irgendwie, weiß ich nicht, wenn einer sagt, pass auf, wenn das wirklich jetzt hier nicht helfen sollte, kriegst du hier den Schlüssel zu meiner Villa und zu meiner Frau. Und plötzlich passiert es dann genau so. Ja. Und dann kriegt er halt den Schlüssel zu seiner Villa und dann kriegt er und will er noch gefragt, ob seine Frau auch hübsch aussieht und so. Ja. Also ein wirklich irres, wildes, überdrehtes Ding. Aber was ich erstaunlich fand, kein Gag, also beziehungsweise ganz wenige Gags waren irgendwie nur zum reinen Selbstzweck, sondern wurden dann tatsächlich nochmal im Laufe des Films wieder aufgegriffen.
Das war so ein bisschen so wie so ein wie so ein gutes Text-Adventure, wo du dir auch so denkst, ja, okay, ist ja Quatsch, dass ich das jetzt mit mir rumschleppe. Und du denkst dann so, ah, es wird später einfach nur so Mittel zum Zweck. Aber hier war es immer so super organisch eingebunden.
Ja, also wirklich so am Anfang, wo man dachte, das ist ein ganz billiger, einfacher, optischer Gag so.
Naja.
Der spielt dann im Finale nochmal eine Bewandtnis. Ja?
Ja.
Oder halt auch Street Fighter 2 spielt eine ziemlich große Rolle.
Ja,
wo man halt irgendwie am Anfang denkt, ja gut, das machen sie jetzt rein, um irgendwie Nostalgie abzufeiern oder sonst irgendwas. Aber nein, das ist dann tatsächlich noch ein entscheidender Faktor in diesem Film. Und so wild der ist, so überdreht der ist, so irgendwie, ja, keine Ahnung, so ADHS-mäßig er ist, so, ja, habe ich am Ende doch, war ich gerührt.
Also ich finde, das funktioniert alles, weil es halt so super liebevoll und halt auch so durchdacht wirkt. Also man denkt irgendwie so, okay, der feuert alles ab, was er so an Ideen gesammelt hat. Wenn man so hört, Indie-Regisseur hat jetzt so, also es ist ja so ziemlich das erste größere Projekt, hat 15 Jahre Ideen gesammelt, die müssen jetzt raus.
Ja.
Egal, ob sie raus müssen oder ob sie in den Film rein müssen. Aber das wirkte so krass aus einem Guss. Also ich war da echt positiv beeindruckt. Es hat Spaß gemacht. Also das ist ja auch so was, manchmal sieht man ja so Filme und denkt so, ja, okay, alle Beteiligten haben Spaß gemacht. Ich im Publikum sitze hier und denke mir so, ja, cool, dass ihr Spaß hattet. Ich habe den jetzt eher nicht so, sondern bin so, als ob ich so einen Insider-Gag zugucke, wo ich halt nicht, wo Leute dann sagen, ja, hätte dabei sein müssen.
Ja, ja,
und
genau.
So. Und das hat man ja leider auch oft in diesem Indie-Bereich. Aber hier, also das mir alles echt gut getaugt.
Also ja.
Den kann ich
also für mich auch eine richtig schöne Überraschung des Festivals, den ich auch wirklich als Empfehlung mitgeben kann. Man muss jetzt halt einfach mal sagen, lasst euch drauf ein, erstmal ein bisschen abschalten, und das hat aber alles am Ende Hand und Fuß und tatsächlich sogar eine richtig gute Message, finde ich.
Ja, auch.
Ja. Und gerade dieser Wechsel zwischen jungen Ich im alten Körper und dann halt, wenn man wieder zurückgeht, um zu festzustellen, man hofft als junger Mensch immer darauf, dass es irgendwann mal besser wird. So, das waren schon gute Ideen da drin. Also es war echt schon, also ja, toller Film.
Wo Daniel jetzt schon was mit Empfehlungen und Abschalten gesagt hat, falls ihr weitere Empfehlungen erwartet, jetzt könnt ihr jetzt auch abschalten. Jetzt reden wir noch über Terrifier 3.
Na, vorher würde ich sagen,
Mats.
Genau.
Ja.
Reden wir vorher über Mats, der meiner Ansicht nach auch technisch beeindruckend ist.
Ja, das war schon wirklich stark. Also kurz zum, es ist eine Handlung, aber es ist halt auch so eine Minimalhandlung. Also Mats ist ein One-Take-Film, der auch wirklich, also natürlich ist man immer so ein bisschen so Sherlock Holmes-mäßig unterwegs, könnte da ein Schnitt gewesen sein oder nicht. Und bei ein paar Stellen denkt man sich auch so, ja, okay, jetzt war es mal dunkel, da könnte theoretisch geschnitten worden sein, aber man schaut den sich an und denkt sich nie, okay, hier war jetzt wirklich ein Schnitt. Also er zieht wirklich 86 Minuten lang dieses One-Take-Ding komplett durch, ist unterwegs mit dem Auto, auf einer Party mit dem Motorrad, in Häusern drin, in Fahrstühlen. Also man macht eine ganz schöne Strecke mit,
ja,
mit dem
Fahrräder, Motorräder, Autos, ja. Also und dann auch wirklich, und das sind Sachen, wo man wirklich sehen konnte, dass da kein Schnitt war.
Ja.
Wo halt wirklich die Kamera quasi von Handheld in Drohne übergeht, so, weil sie wahrscheinlich dann auf einem fahrenden Auto an eine Drohne montiert worden ist und die Drohne dann von diesem fahrenden Auto halt aufsteigt und so. Und das ist alles in einer Bewegung. Also wenn da irgendwo ein Schnitt war, dann war der wirklich ganz grandios. So, ja.
Was da an technischem Aufwand in die Planung, in immer wieder Proben und so reingeflossen ist, ist extrem beachtlich. Aber ihr merkt auch, die ganze Zeit ist ein großes Aber in jedem unserer Sätze mitschwingt. Denn so geil das auch ist, ein One-Take zu sehen, wie Leute mitten im Auto auf eine Party fahren, wenn dann jemand von der Party wieder zurück zu dem Ort fahren muss, von dem sie gestartet sind, und man hat schon gesehen, oh, jetzt sind sie 2,5 Minuten mit dem Auto gefahren, jetzt fährt er mit dem Fahrrad zurück, das dauert wahrscheinlich 4 Minuten, das zieht halt leider schon, weil ich immer wieder verstehe, was sie atmosphärisch versucht haben, und es funktioniert theoretisch auch, aber man interessiert sich nicht für die Figuren. Man interessiert sich nicht wirklich dafür, was passiert, sondern man schaut einfach so zu, wie so eine Zombie-Apokalypse in den ersten paar Stunden sich befindet. Es geht damit los, dass man Roma. Weiß nicht mehr, wie er heißt.
Roma.
Ach so, okay. Ja, Daniel hat immer, egal wie irrelevant die Figuren sind, eben auch Pau Pau und so. Also der war nicht irrelevant, aber so, Daniel kann sich immer so gut die Rollennamen merken. Jedenfalls Roma ist bei einem Kumpel, da holt er sich irgendwie Drogen, weil sie abends so eine Party feiern wollen. Man kriegt so mit, er hat Geburtstag, dann steigt er ins Auto, fährt los. Und dann kommt halt der Titel des Films und da dachte ich schon so, oh, Vielleicht gebe ich hier 5 Sterne, wenn das so weitergeht, weil dann steht einfach der Titel des Films, also Mads heißt der, M-A-D-S, steht in riesengroßen Buchstaben einfach mitten in der Landschaft und er fährt halt mit dem Auto so drauf zu, zwischen den Buchstaben durch. Man denkt so, wie geil war das denn jetzt schon? Dann muss er kurz anhalten, weil er irgendwie so mit seiner Zigarette irgendwie rumblödet und die fällt ihm dann so ins Auto. Auf einmal knallt irgendeine Frau auf die Motorhaube, die nimmt er dann im Auto mit, die benimmt sich sehr, sehr komisch, versucht dann während der Fahrt zum Krankenhaus sich selbst umzubringen. Das schafft's aber nicht so ganz, liegt dann in seinem Auto, er fährt dann so in die Garage und man merkt so, ah, okay, weil sie natürlich auch noch ein Tonband, ich glaube, sie hat auch genau dasselbe Gerät, mit dem wir hier gerade aufnehmen, oder? Es sah so ähnlich aus.
Sieht so ähnlich aus, ja. Das also, ist Gott sei Dank dabei.
Sie hatte natürlich Gott sei Dank so ein Tonbandgerät mit, wo Wissenschaftler drauf Sachen gesprochen haben, damit man auch so ein bisschen Exposition-Dump am Anfang betreiben kann. Da erfährt man, dass sie Objekt 395 oder 784 oder sonst irgendwas war und dass sie mit Retroviren irgendwas in ihrem Blut gemacht haben. Und dann denkt man schon so, ah, okay, es wird wieder um irgendeine zombieartige Sache gehen, was ja nicht stört, weil die Erzählweise bis dahin noch sehr ungewöhnlich war. Dann kommt so seine Freundin, holt ihn ab, sie fahren zur Party. Und zwischendurch sieht man immer wieder, dass er komisch auf Licht reagiert. Und auch das war mega geil gemacht, weil der Film halt also nicht unspektakulär wirkt, aber er macht nie ein großes Fass auf. Sie fahren halt einfach mit so einem Auto, er sitzt hinten so auf deinem Anhänger und jede Straßenlaterne flackert so eigentümlich für ihn. Und das siehst du auch als Zuschauer und denkst du die ganze Zeit so, das ist schon abgefahren, was der hier so visuell macht. Aber das verliert sich dann auch immer. Es gibt eine Szene, wo man wirklich so denkt, okay, jetzt wird so ein bisschen eine Mischung aus Wreck und Enter the Void, was sich dann aber auch nie wieder wiederholt. Also es wird so oft angetäuscht, was hier an Möglichkeiten existieren, weil das technisch so brillant umgesetzt ist. Es gibt auch einmal eine Verfolgungsjagd, wo jemand von einem Zug wegläuft, dann kurz vor dem Zug rübergeht und die Kamera fliegt irgendwie durch den Zug durch auf die andere Seite rüber, wo man so denkt, Wahnsinn, wie geil das hier alles gemacht ist, aber es war leider halt auch, ja, als ob man sich eine Tech-Demo anguckt, so von einer neuen Unreal Engine oder so, wo man so denkt, wow, was die jetzt alles inzwischen können, technisch, aber die Story.
Ja gut, die Story bei so einem One-Take oder beziehungsweise von mir aus so eine Eskalationsgeschichte muss jetzt nicht irgendwie die allerumfangreichste sein. Ich fand, ich fand halt, man muss jetzt zusagen, wir haben den Film auf Französisch gesehen, das mit spanischen Untertiteln und mit englischen Untertiteln. Mhm. Und die englischen Untertitel standen noch unter den spanischen Untertiteln.
Gut, aber,
und waren deutlich kleiner. Mhm. Ich habe nicht alles irgendwie immer so schnell erfassen können, beziehungsweise habe nicht alles richtig mitbekommen. Und ich war sehr irritiert über zum einen, wie dieser Ausbruch überhaupt, sag ich mal, sich ausbreiten kann. Mhm. Weil wir kriegen halt mit, dass Romain sich quasi am Anfang so ein Zeug reinballert, wo er selbst nicht weiß, beziehungsweise wo der Typ, der ihn das verkauft, nicht weiß, was das ist. Und ich dachte halt so, okay, liegt's vielleicht daran?
Das war nämlich auch so, weil nämlich der Trailer zum Film sieht auch eher so aus, ob das so ein bisschen eine Mischung aus Climax und Rec irgendwie ist, als ob die einfach so komisches LSD nehmen, was sie dann halt irgendwie durchdrehen lässt. Aber in meiner Wahrnehmung, und ich glaube, da gibt's auch nicht viel zu interpretieren oder so, haben die Drogen eher so einen erklärenden Faktor, weil man fragt sich so am Anfang, ja okay, warum geht der Typ nicht einfach zur Polizei? Und wahrscheinlich, wir haben so gemutmaßt, weil er die Drogen da hat und weil er das Auto von seinem Vater genommen hat, weil das ist nämlich so ein bisschen die Issue. Bei Rec kriegst du ja auch einfach nur diese Moderatoren hingeworfen. Das ist ja auch kein Charakter, die will halt einen ganz normalen Arbeitstag verbringen, kommt in diese Hölle rein. Hier kriegst du irgendeinen Charakter, der Geburtstag hat, muss sich aber mit seinem Vaterkonflikt kurz behelligen. Dann hat er noch eine Affäre mit einer Frau, die dann schwanger ist von ihm. Seine Freundin kriegt das dann auch noch so mit. Das wird noch so kurz während der Apokalypse irgendwie geregelt. Und das ist so, es interessiert einen nicht, diese ganzen Soap-Opera-artigen Charaktersachen. Ganz gegen Ende soll man dann sich noch auf einmal für die Mutter von irgendeinem Charakter interessieren, die man nie vorher gesehen hat, die einfach nur sich in einer misslichen Situation befindet. Man denkt die ganze Zeit so, ja, aber das interessiert mich nicht.
Ja, und da glaube ich tatsächlich sogar, dass der Film ein bisschen mehr vorhatte. Also man kriegt von allen drei Hauptfiguren, sage ich mal, die in dem Film eine Rolle spielen, kriegt man immer so ein bisschen, so ein paar Brocken an Hintergrundinformationen oder Familiensituationen Also der Vater, der soll irgendwie abgeholt werden vom Flughafen oder von irgendwo abgeholt werden. Dann, ich glaube, Ann heißt seine. Ich glaube nicht, dass die alle drei zusammen sind, sondern dass die halt
auf der Party. Sind sie kurz zusammen?
Nee, aber halt generell, das ist nicht seine wirkliche Freundin.
Ach so, nee.
Ich glaube, das ist einfach nur eine Affäre, die er hat.
Genau,
und auf der, und seine andere Affäre, die er hat, ist halt auch auf der Party.
Aber sie sagt halt einmal auch, nee, hier nicht, sie ist unten. Also es wirkt schon so, als ob sie, als ob er irgendwie mit der einen mehr zusammen
aber
wäre.
Aber sie sagt ihr doch, dass sie mit ihm geschlafen hat.
Ja, aber das wird alles auch nicht klar. Da weiß man halt auch nicht, wollen die sich gegenseitig eine reinwirken oder so. Das ist halt so. Und das hat mich umso trauriger gemacht, weil der Film ist halt von David Moreau, der diesen großartigen Sam gemacht hat. Du hast ihm auch 5 Sterne gegeben, gell?
Welchen? Ah, Sam. Ja.
Also einen Horrorfilm, dem man 5 Sterne gibt, weil er es nämlich auch geschafft hat, diese 2 Figuren. Also da hat man endlich mal nicht gewollt, dass den Hauptfiguren was Schlimmes passiert. Das ist ja leider selten genug bei einem eher Slasher-artigen, oder der war halt so ein bisschen dieses French-Terror-Kino, ohne wirklich hart zu sein, aber der ging richtig an die Nieren und man hat sich halt gewünscht, bitte, lass doch diesen beiden tollen, liebenswerten Figuren nichts passieren. Und hier...
Also hier wollte ich... Also wirklich
du wolltest ja die eine...
Also wirklich nackt an, ja, also seine die Freundin, die ihn noch mehr beansprucht als die andere... die war 2 Minuten, die war nicht mal eine Minute im Bild, und hatte schon angefangen zu erzählen, oh, ich habe die 100 Euro, die steht schon bei ihm in der Tür und will direkt ins Schlafzimmer oder will direkt eine Line ziehen, so, ja. Und ich mir gedacht habe, oh, Alter, echt, was ist denn das für eine Figur jetzt, so, ja, und dann erzählt sie hat die 100 Euro von ihrem Vater verloren, der ihr Vater ihr gegeben hat, so, und er müsste sie jetzt bitte aushalten und jetzt, oh, bitte zur Party und Stress und hier da nochmal ticken, da nochmal eben schnell den Finger in irgendeine MDMA-Tüte reinhalten, also hier noch ein bisschen dippen. Sofort, als sie auf der Party sind, will sie auch direkt aufs Klo, direkt was ziehen und ist einfach nur anstrengend. Und ich finde, es gibt immer so einen schmalen Grat bei Figuren, die bewusst nerven sollen oder die bewusst anstrengen sollen und dann aber halt die halt wirklich relativ schnell dahin kippen können, dass sie halt einfach nur auf die Nüsse gehen.
Ja.
Und diese Ann, die war von Anfang an, war die für mich ein rotes Tuch.
Ja.
Wo ich wirklich nach einer Minute gesagt habe, bitte verreck als Erste. Wirklich, hoffentlich wirst du richtig auseinandergerissen. Ich möchte aber der Schauspielerin, möchte ich trotzdem ein Kompliment machen, beziehungsweise positiv was ankreiden. Also die Figur ist scheiße, keine Frage. Sie muss das spielen. Ich finde, sie spielt das auch gut.
Aber
es ist dann halt, wie gesagt, nicht dieses aushaltbare Nerven, sondern es ist dieses auf die Nüsse gehen Nerven. Auf die Nüsse gehen anstrengend sein.
Ja.
Und dieses so auch ein bisschen dann überzeichnet anstrengend sein, weißt du? Also wenn man kann anstrengend sein und es ist erträglich und man merkt aber auch, wenn jemand wirklich, also entweder vom Drehbuch oder vom Darsteller so too much.
Ja, und es wird dann halt auch nie wieder gebrochen und der Film ist halt schon so ein bisschen, also am Anfang bleibt man so ungefähr eine halbe Stunde bei Romain, dann ist man so eine halbe Stunde bei Anne und dann ist man noch eine halbe Stunde bei Julia und auch das finde ich im Prinzip super geil, dass das so episodenhaft ist und dass so diese sicher geglaubten Hauptfiguren einem einfach entrissen werden und quasi dann auch möglicherweise nie wieder auftauchen. Also das weiß man zu dem Zeitpunkt dann ja nicht, weil durch diese Echtzeiterzählung, wenn der eine dann im Auto auf einmal wegfährt, ist schon klar, okay, den sieht man so in 10, 15 Minuten wahrscheinlich nicht mehr wieder. Also das war alles irgendwie stark, aber wenn keine der Figuren glaubwürdig ist oder auch nur annähernd sympathisch oder liebenswürdig, sondern man einfach so denkt, ja, ihr verhaltet euch genauso, wie ihr euch in so einer Apokalypse halt verhalten würdet und werdet auch als Erstes draufgehen. Und ich würde aber lieber bei den anderen Figuren bleiben, bloß noch so dramaturgische Fehler wie, oder was heißt Fehler, aber aus meiner Sicht ist es ungeschickt gemacht, weil sie sind nach 30 Minuten auf einer Party und man denkt die ganze Zeit so, okay, hier eskaliert es jetzt die ganze Zeit und das ist auch mega geil gemacht, weil ein One-Take auf einer Party, wo dann immer jemand in eine Toilette geht, dann geht's wieder eine Treppe hoch, dann sind sie im Garten, dann geht's wieder zurück auf die Tanzfläche, also logistische Meisterleistung gewesen, aber dann denkt man halt auch so, okay, die ganze Zeit wird hier so geforscht und es geht irgendwie ab und dann ist die Party, dann wird er einfach wieder weggegangen.
Genau.
Und also das macht der Film zu oft, dass er so anteast.
Und vorher auch schon, ich muss auch sagen, Romain ist keine Figur, mit der man gerne irgendwie Zeit verbringt.
Nee, so, weil er halt auch so ein reicher Schnösel ist. Also genau. Er ist null Berührungsfläche.
Nee, der
also
ist
null Identifikationspotenzial.
Zum einen ist er nicht nahbar, aber dann halt in einem Moment, wo er wirklich unter Stress steht. Und das finde ich, das will ich dem Film auch positiv ankreiden. Der Film schafft es immer wieder so Stresssituationen, so Drucksituationen aufzubauen.
Mhm.
Wie zum Beispiel an, ist bei ihnen zu Hause, macht irgendwie rum, will irgendwie ihre Drogen haben, will unbedingt ballern. Und dann ruft der Vater an und natürlich hat er noch diese Anhalterin da irgendwie im Auto, die Karre voll geblutet hat so. Und da muss ich sagen, nee, also da gibt's für mich leider die Begründung, warum er sich jetzt nicht irgendwie damit auseinandersetzt, dass da A, er irgendwie vermeintlich eine Leiche irgendwie mit nach Hause gebracht hat, B, das Auto seines Vaters komplett besudelt hat und C, ja eigentlich dann totale andere Dinge eigentlich wichtiger sein sollten, als zu dieser Party zu gehen und die quengelnde Freundin und sich von der quengelnden Freundin da mitschleifen zu lassen. Mhm. Dann kommen dann noch irgendwann irgendwelche Leute, mit denen sie da halt mitfahren, hupen und hupen die ganze Zeit durch die Nachbarschaft und ballern die Mucke voll laut und alle irgendwie schreien sich gegenseitig an, ohne sich auch nur einmal zuzuhören. Und das sind natürlich schöne Stresssituationen, aber da könnte ich so viel geballert haben, bis zum geht nicht mehr. Da wäre ich nicht auf diese Party gegangen.
Ja, und es bleibt auch so unklar, warum. Also es wird schon so versucht, er hat halt diese Drogen, dann hat er das Auto genommen, er hat seinem Vater versprochen, er bleibt zu Hause und es wirkte so ein bisschen, als ob er auch irgendwie so wie so eine Art Hausarrest hat und vielleicht irgendwie wegen Drogen schon mal irgendwie hochgenommen wurde. Aber sobald du eine Frau mitnimmst, die dann mehrmals sich irgendeinen spitzen Gegenstand in den Hals sticht in deinem Auto, denkst du dir nicht so, oh, das darf ja mein Papa nicht mitkriegen, es ist Blut im Auto. Ich gehe erstmal auf die Party.
Auch, dass er auch noch im Haus an den Wänden verschmiert.
Ja, eben. Also dieses, das ist so, man ruft, und natürlich verstehe ich bei Horrorfilmen nämlich auch viele sind Kauf, Suspension of Disbelief, bla, bla, bla. Aber hier ist völlig also man versteht nicht, warum er sich so verhält, weil er könnte es seiner Freundin erzählen, auch wenn die nervt. Er könnte es seinem Vater erzählen, weil der Vater wirkt auch eigentlich nur streng, aber irgendwie wie ganz cooler
Normal. Dude
irgendwie. Ja. Also so, auch so dieses, hey, ich schaff's heute nicht, aber ich komme morgen, dann gehen wir was essen, du hast ja Geburtstag. Also er wirkt nicht, wo man so denkt, oh Gott, ich würde alles vor dem verstecken. Und er hat ja noch diese, also man denkt, sie ist tot, natürlich ist sie aber nicht tot. Dann guckt er einmal unter dem Auto, sie ist nicht unter dem Auto. Und dann denkt er sich, okay, dann gehe ich auf die Party.
Ja, genau.
Und also, es ist halt eine Frau, die sich versucht hat umzubringen, nicht tot ist, alles vollblutet, die lässt halt alleine im Haus.
Ja, und das meine ich halt.
Und das ist so.
Also ich sag nichts davon, also dagegen, dass ein Horrorfilm von Dummheit lebt, so, weil das ist halt einfach so. Wenn Menschen nicht Dummheiten machen würden, kämen viele Horrorfilme überhaupt nicht zustande, ja. Und andere Filme auch nicht so. Aber das war, wie gesagt, wie halt so vieles an diesem Film überreizt oder überspannt. Ja. Was aber nicht irgendwie heißen soll, dass dieser Film danach nicht eben, und das meine ich halt, der schafft es trotzdem danach immer so Situationen, so Stresssituationen wie Uncut Gems oder sowas zu erzeugen. Das fand ich schon gut. Das kann ich kann ich respektieren, beziehungsweise sowas nehme ich positiv wahr. Mhm. Aber naja, trotzdem, und ich nehme auch, wie gesagt, wenn dann auch an, zum Beispiel, wenn die dann irgendwann später halt ihre komischen Zuckungen hat und so, ja. Mhm. Also ich finde, das hat die Darstellerin schon.
Das hat sie wieder gut gespielt.
Das hat sie echt gut gemacht, so, ja. Aber ich denke mir halt auch, du hast es verdient. Also du hast es herbeigeschrien und du hast es wirklich. Nicht nur herbeigeschrien, du hast es herbeigerotzt. So, ja, und darf sich jetzt halt auch nicht wundern. Und dementsprechend war es wirklich schwierig, diesem Film auch bereitwillig zu folgen.
Ja, weil das Ding ist, es gibt ja so eine innere Logik und so eine strukturelle Logik. Und die innere Logik kann ja ein Film manchmal komplett Banane sein. Dass man so denkt, ja, okay, da muss ich mich halt drauf einlassen. Aber hier wird auch gesagt, die reagieren irgendwie auf Licht. Aber dann sind irgendwie so gedimmte Straßenlaternen auf einmal der heißeste Scheiß. Eine Taschenlampe macht gar nichts. Lichter von einem Auto machen nichts. Also es ist immer sehr punktuell, wann was für eine Art von Licht irgendwas macht.
Ja, und generell, wie sich diese, sag ich mal, Infektion.
Ja, da habe ich noch versucht, so im Zweifel für den Film, sie muss ja nicht die einzige sein, die ausgebrochen ist. Vielleicht sind ja 10 von denen ausgebrochen, haben die Stadt so. Aber auch da, also man. Es dauert natürlich bei den Figuren, die man am Anfang begleitet, viel zu lange, bis irgendwas ausbricht. Später geht es dann auf einmal ganz, ganz schnell. Dann sagt jemand gegen Ende, es bleiben nur wenige Minuten. Und man denkt so, hey, ich muss mir eine Dreiviertelstunde irgendwie mit Romain angucken, der sogar diese Party überstanden hat, ohne da irgendwie durchzudrehen. Und jetzt geht es auf einmal rucki zucki. Oh, leider ist der Film vorbei.
Ja, also Schade. Also, weil man muss halt einfach sagen, die Laune wird so, oder wurde bei mir ein bisschen runtergezogen, eben durch den Inhalt, obwohl halt eben die Inszenierung
ja,
und so.
Mann, also, man merkt, also wir sind ja auch nicht ärgerlich, sondern wir sind halt richtig frustriert, weil da so viel Potenzial überall da war, schauspielerisch. Also, ja, die Figur, die du meinst, fand ich auch unerträglich, aber sie hat es ja gegen Ende dann gut gespielt. Diese Julia fand ich gut.
Jo.
Und diesen Roman fand ich ja auch gut, aber ich finde es immer auch ungeschickt, einen 17-jährigen Millionärssohn, der Drogen nimmt, als Identifikationsfigur am Anfang hinzusetzen. Also ja, wo ich so denke, oh, es ist, ich muss nicht connecten können, aber dass seine Freunde dann genauso Arschlöcher sind wie er und ich dann, also logisch, aber
da. Obwohl ich halt auch den Eindruck hatte, dass er schon so ein bisschen von allen irgendwie auch genau deswegen halt erstmal nur erwünscht ist.
Ja, ja, also
halt das ist der Reiche und halbwegs gut aussehende ist, aber.
Ja, es war so eine kleine Tragik irgendwie drin, aber da hätte man sich am Anfang vielleicht 2 Minuten mehr Zeit nehmen müssen, anstatt die Zeit drauf zu verwenden, ja, ich bin nächste Woche nicht da. Und so denken, okay, cool. Danke für die Info. Das ist das Erste, was man über ihn erfährt. Nächste Woche ist er nicht da.
Ja.
Und auch dann, wenn er so diese Tür aufbricht, nach draußen geht, also das war schon irgendwie geil, weil es auch so ein bisschen dieses Elden Ring Ding oder so, wo er so die Open World vorstößt, wie gesagt, diese Fahrt durch diesen Titel vom Film durch.
Ja, oder auch die Szene in diesem Hausflur, wo das Licht plötzlich...
Ja, genau, das meine ich ja, wo man so dachte, jetzt wird es irgendwie geil, weil der Film auch sehr damit wirkt, dass es dann so ein surrealer Trip wird, aber wird es halt auch nicht. Also es ist diese Lichteffekte. Das war schon so, wo er dann wirklich auf dem Auto sitzt und immer so am Bildschirm, also oben am Leinwandrand flirt und flackert dann. Der guckt da auch so hin, wo man so denkt, das ist schon geil, wenn das eine größere Rolle spielt und vielleicht auch, wenn der Film sich wenigstens so 2-3 Minuten rausnimmt, so richtig durchzudrehen. Weil das, da habe ich kurz Gänsehaut auch gehabt, dass das im Flur passiert ist, ja, wo ich so dachte, okay, jetzt fängt sich der Film. Also das war viel Aufbau, aber wenn das jetzt der Payoff ist, dann count me in. Aber nee, man hat mich outgecounted. Ja, schade. Also im Kino geht das, glaube ich, trotzdem wegen der Technik. Aber falls ihr euch nicht denkt, boah, ich will irgendwas sehen, was technisch beeindruckend ist und der Rest ist diskutabel bis frustrierend, dann glaube ich
leider lieber. Ja, aber also auch wenn ich jetzt, sage ich mal, meine Probleme mit dem Film habe, würde ich ihn trotzdem zumindest im Kino empfehlen. Also ich würde schon sagen, Leute sollten sich den schon mal angucken. Weil ich finde, so gerade im Zombie-Genre gibt es schon Ausgelutschteres als das.
Ja, eben, also man muss mal froh sein, wenn im Zombie-Genre irgendwie wieder ein bisschen Frischblut reinkommt. Aber auch das, weshalb ich ja immer sage, ich will keine Zombie-Filme mehr gucken. Es gibt viel zu wenig Möglichkeiten, wie sowas halt einfach enden kann. Und das ist ja nicht mal irgendwie ein Spoiler, es kann halt gut ausgehen oder schlecht ausgehen. Aber die Limitierung ist ja quasi, ja, entweder werden alle Zombies besiegt oder man findet ein Heilmittel oder man muss irgendwie so, ja, okay, jetzt ist Zombie-Apokalypse, wir machen das Beste draus. Also es ist unmöglich, da ein Ende zu bringen, wo man so denkt, ach, ja cool, das finde ich jetzt halbwegs überraschend.
Ja.
Und das nervt halt auch ein bisschen, weil man da auch eigentlich weiß man von Anfang an, wie das enden wird. Also, was auch wieder nicht schlimm ist, aber es ist dann so ein bisschen dieses, wenn ich merke, oh, die Figuren interessieren mich nicht, ich werde am Ende nicht traurig sein, sondern auch so denken, ja, du kannst auch ein bisschen schneller sterben, dann ist es hier auch schneller rum irgendwie, weil wie 86 Minuten hat sich das nicht angefühlt.
Nee, das muss ich auch sagen. Es hat sich leider nicht wie 86 Minuten angefühlt. Aber ne, bei aller Kritik, die ich daran haben würde, möchte ich trotzdem sagen, ey, lieber geht in sowas rein, als in
Terrifier 3.
Das kann ich nicht sagen, weil da werden die Leute auf jeden Fall sowieso rein.
Ja, ja, nee. Aber ich fand, er hat sich genauso lang angefühlt wie Terrifier 3.
Das ist schon hart, weil Terrifier 3 auch 130 Minuten.
Ja, also ich war echt, ich habe 3-mal auf die Uhr geguckt und ich gucke selten auf die Uhr eigentlich im Kino. Gerade bei irgendwas, weil ich bin ja auch so ein Sucker für so One-Shot-Filme, also wo ich immer denke, wie geil das eigentlich ist, auch wenn sie ein bisschen öde sind, aber hier war es schon echt erschreckend.
Ja, weil halt auch, wie gesagt, man merkt halt an gewissen Stellen halt schon, ah, das machen sie jetzt, damit das und das gleich passieren kann oder damit die und die Figur gleich irgendwie auftauchen kann und so weiter und so fort. Da waren schon so ein paar Leerlaufphasen einfach drin, in denen gewisse Sachen halt einfach dann vorbereitet werden, um gleich dann zum Einsatz zu kommen. Und das ist natürlich immer die Krux und so weiter, aber das kann ich irgendwie auch locker verzeihen, weil ich halt weiß, was das für ein logistischer Aufwand oder weil ich halt sehe, was das für ein logistischer
Aufwand ist. Aber gleichzeitig will ich halt auch bei einem Film nicht so oft drüber nachdenken, was das wieder für ein... Also dieses One-Take sollte ich ja immersiv reinziehen, dass du denkst, krass, ich erlebe das gerade wirklich. Aber hier ist man so immer, oh, jetzt haben sie bestimmt wieder die Kamera an die Drohne gemacht und sowas. Irgendwie halt wieder nur die Machart betont, aber halt auch zeigt, ja okay, wenn ich drüber nachdenke, wie sie jetzt wieder die Drohne an die Kamera gemacht haben oder irgendwie eine Handkamera übergeben haben oder so, dann hat der Film halt leider versagt. Aber ich finde auch im Kino anschauen, und ist es schon klar, dass der in Deutschland, also wird man den in Deutschland sehen können,
oder weiß man das noch nicht? Ich glaube, es ist noch nicht offiziell, aber okay. Ich kann jetzt so viel sagen, er wird auf jeden Fall in Deutschland zu sehen sein.
Das ist auch
in relativ absehbarer Zeit, ich würde sagen Anfang nächsten Jahres.
Ja, also so innerhalb der nächsten 6 Monate, 3, 4, bald.
Ja, was haben wir jetzt? Oktober, November, Dezember, ich weiß nicht, wann sind die? Februar? Januar, Februar?
Ich weiß gar nicht, wovon du redest.
Ja, egal.
Also wir wissen noch nicht, ob das offiziell ist oder nicht, aber
ja.
Es wird eine Möglichkeit geben.
Genau.
Und dann wissen wir auch, ob er Mats oder doch Mats heißt, weil vielleicht sind es ja Verrückte.
Ich weiß, aber,
ja. Oder Mords.
Aber er wird ja auch dann, wie habe ich es gesehen, er wird ja oft geschrieben, also M
groß. Ja, das A ist groß.
Nee, oder das S ist groß.
Das S ist groß.
Ja, also M, kleines A, kleines D und dann großes S. Keine Ahnung, warum oder was das bedeuten
Matt
soll.
Matt Substance.
Vielleicht.
Bis sie dann gemerkt haben, oh scheiße, ein Film mit Substance läuft schon. Ja. Nee, man weiß es nicht. Vielleicht kann man den Regisseur irgendwann dazu befragen.
Aber wo wir schon beim Fantasy-Filmfest nochmal eben waren, da geht nochmal ein kleiner Dank raus. Denn ich habe wirklich versucht, am Freitag, den 4. Oktober, oder für Freitag, den 4. Oktober, ich war sehr oft, und das muss ich gleich nochmal erzählen. Ich habe die Leute vom Festival, von hier in Sitges, ich habe die wirklich genervt. Ich war so oft an den Ticket-Counter und habe halt nachgefragt, ob es noch Karten für Terrifier 3 gibt, weil Terrifier 3 wurde hier nur einmal irgendwie gezeigt. Am Freitagabend im größten Kino. Und wenn das ausverkauft ist, sitzen da halt schon mal mindestens 1000 Leute drin. Und ich habe es halt über alle möglichen Wege versucht und bin halt immer wieder zu diesem Ticketschalter, um entweder ein Presseticket zu bekommen oder halt ein zahlbares Ticket, weil mir ist es ja egal, ich zahle auch das Ticket und will halt den Film sehen, so. Und dann war ich am Freitag früh, war ich da gegen, ich weiß nicht, sag mal 10 Uhr und hab gefragt, ey, habt ihr Tickets? Er meint so, nee, aber komm mal in 2 Stunden wieder. Okay, was mache ich? Naja gut, dann habe ich festgestellt, gut, jetzt guckst du mal, mit ein bisschen Glück kriegst du Godzilla 4K noch mit. Bin dann zum anderen Kino, zum Prado-Kino gelaufen, hab mir Godzilla angeguckt, bin wieder zurückgelaufen und dann biege ich irgendwie um die Ecke des Hotels und dann kommen da zwei etwas jüngere Herren auf mich zu und winken freundlich und sprechen mich auch direkt an. Und ich hatte keine Ahnung, warum. Und da geht einmal Gruß raus an Arthur und an Tom vom Fantasy Filmfest, die nämlich da plötzlich mich gesehen haben und auf mich zukamen und haben gesagt, ey, du bist ja auch hier, cool. Und dann habe ich mich kurz mit denen unterhalten, habe gemeint, hey, ich versuche jetzt gerade nochmal Tickets für Terrifier 3 zu kriegen und bin dann quasi mit denen zusammen zum Ticketschalter gegangen. Und jetzt muss man dazu sagen, dieses Jahr, so war es bislang nicht, sind die Schalter, um seine akkreditierten Pässe abzuholen oder die Akkreditierungspässe und halt eben auch der Ticketschalter, wo man ganz normale Tickets kaufen kann, die sind jetzt mittlerweile in einem Raum und sind jetzt direkt nebeneinander. Und ich bin halt dann erst zu dem Ticketschalter. Nee, ich bin dann in den Raum da rein und habe gedacht, ach komm, probier's es einfach mal. Und habe nochmal irgendwie was fragen wollen, weil ich hatte halt gedacht, okay, wenn ich Terrifier 3 nicht mitkriege, dann versuche ich an dem Abend schon Mats oder Mads zu gucken. So, weil der lief parallel, also kurz vor Terrifier 3 lief der. Und ich wollte den halt dann quasi so als Alternative checken. Aber natürlich war auch diese Vorstellung ausverkauft. Also habe ich dann versucht, den Mann zu finden, der da für alle Akkreditierungen oder zumindest für die Presseakkreditierung zuständig ist, Josep, hab den aber nicht gefunden. Wen ich stattdessen gefunden habe, war Fredi vom Fantasy Filmfest, die quasi da war, um eben auch ihre Akkreditierung abzuholen. Und die meinte so, ach du, ich habe zwar eine Karte für Terrifier 3, aber ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe, weil das ist 22.45 Uhr oder so, wenn der anfängt. Am Ende kannst du meins haben. Problem war aber halt, ihr Ticket war halt auf ihren Namen akkreditiert oder beziehungsweise auf ihre Akkreditierung festgelegt und ich hatte halt keine. Und dann mussten wir da quasi unsere E-Mail-Adressen hinterlegen und tauschen und angeben und was weiß ich und halt erfragen, ob das geht, dass quasi ihr Ticket auf meine Akkreditierung quasi umgeschrieben wird. Mhm. Und das hat dann tatsächlich geklappt, nachdem ich halt dann wirklich 3 Tage versucht habe, Tickets dafür zu
kaufen. Ja, das ist hier wieder so eine Hölle. Ich bin ja mit meiner Freundin hier und wir haben im Vorfeld halt Tickets geholt, aber für Telfair war halt auch gar nichts zu machen. Also ich habe auch nur so eine Industrieakkreditierung, deswegen hatte ich ein Ticket und wollten aber auch ein paar andere Filme gucken. Und dann hat ja auch die vom Ticketschalter gemeint, ja, meistens so 2 Stunden vorher, weil dann kommen ein paar Rückläufe von Leuten, die Interviews hatten und noch nicht gekommen sind oder sonst irgendwas, soll man so gucken. Und dann haben wir für Elvis gefragt, weil noch bin ich der Meinung, dass es ein mega Film wird. Vielleicht sehe ich das in der nächsten Folge anders, aber noch liegt der Film in der Zukunft. Und dann hat sie auch gemeint, am Scheiter, nee, da gibt es nichts mehr wirklich dafür. Und dann bin ich halt so raus und habe so irgendwie in diesem, man ist ja dann irgendwie doch so stoisch, dann habe ich so gedacht, ich gucke jetzt im Internet, kann doch nicht sein, dass es kein Ticket gibt. Und dann sehe ich so, oh, es gibt doch Tickets. Und dann gehen wir wieder zurück, weil dann muss er halt nicht online, sondern da. Und dann meinen wir so, ja, aber hier im Internet gibt's doch Tickets. Und ich so, ach so, ja, wenn ihr am Rand sitzen wollt. Und man denkt so, okay, sie sagt halt einfach, es gibt keine Tickets mehr, weil sie denkt, man möchte nicht am Rand sitzen. Wo man so denkt, ey, ist doch scheißegal.
Ja, ja, also.
Und es war am Rand innen, also am Rand von diesem Gang von der Leinwand. Also beste Plätze waren quasi dann auf einmal wieder da. Irgendwie 12. Reihe in, also besser geht's gar nicht. Aber ja, das hätte ich nicht gedacht, dass sie am Gang sitzen wollen. Also merkwürdig für einen Mitentscheiden auf einem Festival. So Film gar nicht sehen oder am Rand sitzen, ja, dann gucken wir gar nicht.
Ja,
nee. Also, und das war bei 2 Sachen jetzt schon.
Und ich denke mir halt auch, und ich fand es auch ein bisschen schade, weil man ja schon dann während der Vorstellung gemerkt hat, dass da doch noch ein paar Plätze frei waren. Also auch sowohl bei dem Publikum als auch bei dem, sage ich mal, Industry- und Pressebereich so, ja. Aber gut.
Deswegen wollen wir noch kurz die Anekdote erzählen, als du Weathering with You Tickets zurückgeben wolltest, weil sie keine Untertitel hatten, die wir lesen konnten.
Naja.
Da habe ich kurz Angst gehabt um die Leute da.
Ja, come on, das stand halt nicht in dem scheiß Programm.
Ja, ich weiß, aber das.
Ja, also jetzt steht's ja wirklich bei jetzt allen Filmen. Jetzt
bei allen dabei. Das haben wir dir zu verdanken.
Ja, wahrscheinlich. Genau. So, aber was ich noch erzählen wollte.
Ja.
Ich habe dann irgendwann im Laufe des Tages habe ich dann eine Mail bekommen von einer Julia, die gesagt hat, ja, das hat geklappt. Jetzt ist quasi das Ticket von ihr, von Freddy, ist jetzt bei mir auf meine Akkreditierung. Das heißt, ich kann es auch in der App quasi dann nachgucken, dass ich da quasi ein reserviertes Ticket habe. Und dann gehe ich heute, ich hatte kein Ticket für Escape from 21st Century. Und wie war das? Und gestern, genau, als ich gestern das Ticket von Mats abgeholt habe, da hat der Typ schon direkt das Ticket mir einfach hingehalten, weil er halt offensichtlich wusste, wer ich bin.
Nice.
Okay. Also beziehungsweise, weil er halt gewusst hat, dass jemand kommt und das Ticket abholt. Aber der wusste halt direkt, dass ich das Ticket haben will. Okay. Und dann gehe ich heute dahin und es war der Film Escape from 21st Century, startete um 15.45 Uhr.
Mhm.
Und das Problem ist, dieses Ticketcenter oder dieser Ticketschalter hat halt Mittagspause zwischen.
Ach so, bis 16.30
Uhr. Nee, bis 16 Uhr.
Ach, 16 Uhr, okay.
Zwischen 14 Uhr und 16 Uhr. Und ich kam halt natürlich genau zu der Mittagspause dahin und hatte wirklich so ein Glück, dass da gerade jemand reingeschlüpft ist. Und dann habe ich halt nochmal geguckt, ich so, kurze Frage, kann ich hier noch irgendwie ein Ticket kriegen? Und dann kam halt so eine junge Frau, kam halt so raus und meinte so, ja, sind keine mehr. Und nee, ist alles ausverkauft. Eine Ticketschalle macht erst um 16 Uhr wieder auf. So, ja. Und ich so, ja, ist nicht irgendwas möglich? Und dann sagt sie so, ja, was hast du für eine Akkreditierung? Weil sie meinen Ausweis gesehen hat, also weil sie gesehen hat, dass ich so einen Ausweis drum habe. Und dann habe ich gemeint, ja, habe ich das rumgeredet? Und sie so, ah, Daniel. Und ich so, oh, du Scheiße.
Das ist krass. Ja, du, wahrscheinlich hast du schon so wie so ein Irrer irgendwie so einen komischen Ruf.
Ich hab gedacht, du Scheiße, jetzt wissen da alle Mitarbeiter von mir über mich Bescheid, dass der nervende Deutsche, der die ganze Zeit kommt.
Der nervende Deutsche, wo sie zu jedem Film irgendwie ein Ticket einfach nur, damit du wieder weggehst. Wie so ein Irrer.
Und dann hat sich aber rausgestellt, dass es die Julia war, die die Mail geschickt hat. So, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, bin ich jetzt hier schon über das Festival bekannt, so als Nervbolzen. Sie so, nee, wir beide haben miteinander geschrieben. Ich so, oh ja, cool, vielen Dank, habe ich bedankt. Ja, und dann hat sie mir noch ein Ticket rausgebracht.
Nice.
So, gut, jetzt kommen wir aber zu Terrifier 3.
Genau, bevor ich aber bei Terrifier 3 auch gleich kleinlich werde, ich fände es auch eine Absurdität, dass es die Mittagspause bei diesen Ticketschaltern gibt.
Ja, gut.
Also das
naja,
ist,
der,
also
der Bahnhof ist ja durchgehend auf, ne?
Also ja, aber hier, du bist beim Festival, bist bei den Kinos, weil gestern, ich glaube nämlich an den Wochentagen, hat es auch einfach von 2 bis 16.30 zu.
Ich glaube 2 bis 16 Uhr.
Ja, oder irgendwas, aber jedenfalls, wo man so denkt, ja, okay, jetzt ist man hier, der Film ist vorbei, man würde gerne nach Tickets gucken, ist aber einfach geschlossen. Aber ich meine, das Festival ist halt auch nur 10 Tage. Also, dass da unbedingt eine Mittagspause drin sein muss. Ich finde es irgendwie, also gar so ein Spanien-Ding mit dieser Siesta, aber ich finde es irgendwie strange, weil es hat mich schon zweimal richtig abgefuckt, wo ich nachher auch, ja, dann halt nicht.
Ja.
Also.
Aber es hat ja jetzt doch alles geklappt. Danke an Freddy, ja. Danke an Julia, danke an Josep oder Josep.
Genau, ich brauche nur ein Ticket für The Wailing, dann bin ich auch gut. Und Bone Lake.
Ja, das kriegen wir alles ein.
Ja, klar.
Ja. Auf jeden Fall. Hat es dann geklappt, 22.25 Uhr
ging es los.
Ja, wir kommen in den Saal rein, es war wirklich, muss ich sagen, es war einfach...
Das war echt, also es hat schon...
Brutal voll.
Ja, ja.
Ja, und Stimmung war cool.
Ja.
Und ja, und dann kommen halt natürlich, bis auf eine Dame, die nichts gesagt hat, kam aber dann halt Herr Leone, Damien Leone kam auf die Bühne, der Regisseur, sein Produzent, Herr Falcone. Art war da, der Schauspieler, ich weiß den Namen jetzt leider nicht. Hier, Lavanna,
Lavane. De La Vera.
Ach, jetzt,
ja.
Ja, komm, wir gucken, jetzt einmal, heißt, wir gucken jetzt einmal nach, wie sie heißt. Lauren Lavera.
Ach ja, genau, Lavera.
Also Lauren Lavera und David Howard Thornton waren noch mit auf der Bühne, plus noch eine weitere Darstellerin. Und eine Dame, die halt, wie gesagt, gar nichts gesagt hat und ich auch nicht gar nicht verstanden habe, warum die da oben steht.
Ich weiß auch nicht genau, wer das aus dem Film, vielleicht war es die Mutter oder halt diese Tante oder so. Ich habe es wirklich gar nicht verstanden, wer es war, weil man ja auch nicht wusste, wer im Film, also wie die Rollen oder so. Denn was mir auch ein bisschen leid tut, ich glaube, der Darsteller von Art wird nicht viel davon profitieren, dass er Art spielt, weil in echt sieht er halt ganz anders aus.
Ja, also der sah
also
sehr...
Halt,
sehr elegant aus, so. Ne?
Ja, er ist halt ein bisschen das Kane Hodder-Problem, auch ein bisschen, der ja auch eher so aus Nostalgie oder irgendwie aus Easter Eggs sich dann immer wieder in irgendwelchen Horrorfilmen Rollen bekommt, aber es ist leider doch nicht so ein, nicht wie Joker oder so, so ein, ja, hier spielt auch jede Rolle, obwohl er es wirklich, wirklich gut macht. Das hat mir bei Telfire drauf wieder richtig gut gefallen. Ich habe ein bisschen gelesen, wo er seine Inspirationen hergeholt hat. Und das sind halt ganz viele so, also schon so offensichtliche Sachen wie Buster Keaton, diese Stummfilme, aber auch so eine schwedische oder norwegische Kinderserie, auf die er sich sehr fokussiert bei dieser Darstellung. Das war halt echt mega. Also er ist halt nach wie vor das Highlight.
Also Art ist nach wie vor das Highlight. Ja, und der Film, was soll man sagen? Also es geht jetzt hier darum, dass Sienna kommt aus dem Krankenhaus und wird jetzt plötzlich von einem Onkel mit zu sich nach Hause genommen, von dem man, glaube ich, vorher auch noch
nicht. Wo wir nicht genau wissen, ob das, also ob die jemals schon mal erwähnt wurden, ob das einfach, ja, okay, die Mutter ist jetzt halt auch tot, der Vater ist ja schon tot, ob das halt einfach Angehörige sind, die auch existieren. Also es ist eigentlich schon ganz schlüssig. Man denkt sich aber so, okay, wer sind denn diese Leute? Und ja, das ist so eins der kleineren Probleme, weil ich finde, Terrifier 3 macht vieles richtig und auch vieles gut, reißt aber gleich wieder mit dem Arsch selber ein, weil es gibt so ein paar Szenen, wo man so denkt, okay, jetzt geht's hier wirklich um so relativ ernsthafte Traumaverarbeitung, weil dann Sienna auch auf einmal am Familientisch halt ihre beste Freundin aus dem letzten Teil sieht, die sie indirekt ja wirklich auf dem Gewissen hat, weil sie mit ihr zu diesem Terrifier gefahren ist, zu diesem Vergnügungspark. Und da hat Art sie halt umgebracht und sie sitzt halt auch so ein bisschen wie bei American Werewolf, der Typ, der auf einem Werwolf zerfetzt ist, sagt dann auch so, ja, du hast mich umgebracht, das Mindeste, was du machen könntest, ist doch wenigstens mir den Reis rübergeben. Und da denkt man so, okay, sie hat richtig damit zu kämpfen, dass sie so traumatisiert ist, dass sie ja auch irgendwie so die Schuld des der Überlebenden trägt, dass sie sich auch mitschuldig dafür fühlt, dass Freunde von ihr gestorben sind. So eine Szene kommt nie wieder. Das wird einmal angedeutet und dann passiert es nie wieder, dass sie sich mit irgendwelchen zerfetzten Leichen aus ihrer jüngeren Vergangenheit auseinandersetzen muss, wo man so denkt, ah, das war doch schade, weil er doch im zweiten Teil es ja auch relativ gut schafft, diese Traumata durch den plötzlichen Tod des Vaters irgendwie hinzubringen. Also ich glaube, ich nehme den zweiten als besser wahr, als so ein bisschen der Konsens irgendwie ist, aber das hat mir da gut gefallen und ich dachte, er wird ja auch ein bisschen so in diese Trauerverarbeitung und Traumabewältigung reingehen. Das wird aber ganz kurz angeteased. Dann haben wir natürlich das Problem, dass Jonathan, dass der ihr jüngerer Bruder wieder da ist und das ist halt leider kein wirklich guter Schauspieler. Also ich finde, er macht Also, oder er ist ein sehr guter Schauspieler. Also bringt dieses jämmerliche Würstchen und so diesen Highschool-Loser schon relativ glaubwürdig rüber. Aber der bleibt so passiv und so kraftlos und es ist leider so unklar, ob er jetzt wirklich irgendwie was dazugelernt hat, ob er irgendwie das alles verleugnet. Also es ist unklar, wie er überhaupt da drauf blickt auf diese ganze Sache, die ihnen passiert ist. Weil es wird auch ganz oft gesagt, oh, die Narben heilen gut. Ich habe die Narben gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, worüber sie da geredet haben. Ja, ob das seelische Narben waren, weil er ist ja auch körperlich. Also Jonathan ist ja gut geschunden worden im zweiten Teil und Sienna ja auch.
Der wurde ja mit dieser Peitsche da ausgepeitscht. So, ja. Also das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum sie ihn nochmal zurückbringen. Dem Jungen eigentlich weder Story wirklich mit an die Hand geben, noch irgendwie, keine Ahnung, auch eine Art Traumaverarbeitung. So,
genau, und ein Publikumsliebling ist er wahrscheinlich auch nicht gewesen. Nee. Also es gibt wenig Gründe, außer was ich, es ist halt so, man muss ein bisschen so, weil sie die ohne irgendwie schon hoch anrechnen, weil er hat ja auch schon gesagt, dass der vierte Teil ja auch schon in Arbeit ist. Und das ist auch ein bisschen das große Problem des dritten Teils. Das ist halt ein Bindeglied zwischen dem aus meiner Sicht echt gelungenen zweiten Teil und dem hoffentlich auch wieder gelungeneren vierten Teil und hoffentlich auch dem Finale. Denn Leone muss raus aus diesem Franchise. Also auch um seiner selbst willen. Also das, der hat sich da irgendwie drin gefangen, weil der dritte Teil schafft es weder, neue Tabus zu brechen, noch irgendwie in der Gewalt exzessiver zu sein als der zweite Teil, noch irgendwie die Lore überzeugend auszuarbeiten, weil auch das rechne ich ihm hoch an, dass er versucht, das irgendwie auf so eine größere Ebene zu bringen. Aber sobald es hinter irgendwelchen verschlossenen Türen rot leuchtet, geht für mich halt auch leider ein bisschen der Horror flöten. Weil creepy finde ich diese Dings halt schon, diese Winnie? Wie heißt sie? Victoria Vicky?
Ach so, die Entstellte aus
der. Die Entstellte, also die finde ich schon richtig creepy. Also diese Szene.
Victoria.
Diese Szene, als sie da in der Badewanne ist und dann da so rauskommt, der hat schon richtig Talent für echt gruselige Momente.
Oder
ekelhafte. Gruselig ekelhafte Momente, weil die stärksten und verstörendsten Momente sind die, die eigentlich nicht wirklich was mit Gewalt zu tun haben. Und diese ganzen Gewaltszenen wirken hier schon ein bisschen zu sehr auf so kultig. Daniel pinkelt gerade eine Flasche, weil der Podcast so lange geht.
Ja.
Das hören wir uns jetzt auch einfach an. Ja, okay, spätestens jetzt, dass das so ein gleichmäßiger Strahl ist, merkt man, dass es kein wirkliches Pissen ist.
Was? Das war doch gar nicht gleichmäßig.
So, Strull ist die Flasche voll. Dieses, es ist alles zu kultig. Also es gibt eine Szene, die so ein bisschen härter ist, wo man so denkt, okay, das soll die Szene sein, über die halt so am meisten gesprochen werden soll. Und da läuft dann wie so eine Art Theme-Song von Art, wo man so denkt, ja, man versteht schon, dass das so kultig jetzt alles gemacht wird, aber das hat keiner Horrorfilmreihe bisher gut getan, wenn die eigentlich böse Figur dann auf einmal so kultig wird. Das hat Freitag der 13. nicht gut getan, das hat Nightmare on Elm Street nicht gut getan, das hat den Ghoulies nicht gut getan. Und Hellfire 3 tut es leider auch nicht gut, weil Art jetzt, also manchmal ist er halt wie ein richtiger Mensch. Also er pinkelt halt auch, dann schraubt dann irgendwelchen Sachen rum. Also er ist jetzt viel zu sehr wie ein richtiger Mensch. Und ich finde auch viele von diesen Scare-Tactics, die er einsetzt, erinnern mich schon eher an moderne Terroristen. Also er wirkt ein bisschen wie so ein Terrorist, der irgendwann mal so vergessen hat, für welche Sache er eigentlich kämpft und welche Mittel ihm mal legitim erschienen und halt jetzt einfach irgendwas macht. Also Art erschießt Leute und legt Bomben, wo ich so denke, das deckt sich nicht mit der Figur, die ich irgendwie kannte, weil Bomben legen und die Szene hätte eigentlich mega hart sein müssen, ist sie aber auch nicht. Und das ist natürlich jetzt auch perfide, das mit sowas wie To Catch a Killer zu vergleichen, aber wie verstörend das war, was da im Einkaufszentrum passiert bei diesem Amoklauf. Und hier wird halt während so einer Weihnachtsfeier irgendwas gesprengt, man denkt so, ja, okay.
Ja gut, es geht ja nur darum, ne, dass er da halt keine Skrupel hat, wer auf dieser Weihnachtsfeier gesprengt wird. Aber
ja, aber also, klar, dieses, oh, wir bringen jetzt auch Kinder um. Und das sind jetzt Aussagen, wo ich sehr aufpassen muss. Aber da bringen die Kinder auch richtig um. Nein, aber das ist so, dieses, das soll so irgendwie, okay, das neue Tabu ist jetzt Kinder sterben. Die Kinder sterben aber nahezu im Off. Es sieht nicht glaubhaft aus. Und es wird auch nicht so bestialisch oder zynisch ausgespielt wie im zweiten Teil diese Bettszene, sondern es ist halt einfach so, wo man so denkt, ja, okay, jetzt hat er ein Kind umgebracht, aber es war nicht besonders shocking, es sieht nicht besonders shocking aus, es wird nahezu verhuscht irgendwie im Off gemacht, es, all das, was hier als Tabubruch abkonzipiert ist, wirkt sehr verhuscht und sehr konservativ dann in diesem Versuch, hier irgendwas Krasses zu machen, was aber gar nicht krass irgendwie war, weil das hat man im Horrorfilmbereich schon häufiger gesehen und natürlich muss Terrifier 3 jetzt sich neue Maßstäbe in Sachen Kinder umbringen setzen, aber der Film definiert sich ja schon stark dadurch, wie viel er zeigt und was er zeigt.
Aber also was ich so mitbekommen habe, ist wohl die neue Schlafzimmerszene, die Duschszene.
Ja.
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 Über die wollen wir jetzt nicht näher eingehen, weil die soll sich jeder selbst anschauen. Das ist, wäre jetzt aber auch so die einzige Szene, wo ich sage, in der Länge kommt die an die Schlafzimmerszene ran, aber längst nicht in der Intensität.
Nee,
und längst nicht in der Absurdität, dass Art ja nochmal irgendwie zurückkommt und ihr nochmal irgendwie Bleiche überkippt und so weiter und so fort. So, also das Sadistische von Art geht in Teil 3 meiner Ansicht nach ein bisschen verloren. Beziehungsweise, klar, wenn man damit nichts anfangen kann, wenn man sowas nicht gewohnt ist, wenn man nichts Vergleichbares bislang gesehen hat und so weiter, dann kann ich verstehen, dass Terrifier 2 jemanden halt wirklich, also jemanden den Glauben an die Menschheit nimmt. So, so wie kann man sowas machen?
Ja.
Verstehe ich vollkommen. Ich als jemand, der jetzt halt schon echt eine Menge gesehen hat, der immer wieder Sachen raussucht, die einen irgendwie an die Grenzen bringen, beziehungsweise wo man halt seine Grenzen austesten möchte, so. Ich muss halt schon sagen, dass mich Terrifier 2 irgendwann dann ja halt in seiner Exzessivität belustigt hat. So, weil es ja, schon wirklich so over the top ist.
Ich fand aber auch dieses, also natürlich war wieder in jedem Körper 30 Liter Blut drin, aber ich fand es halt immer noch eklig und unangenehm. Also ich habe nie dieses, also oft wird ja bei Terrifier 2 gesagt, das ist so Fun-Splatter, das sehe ich halt nicht. Also ich fand den schon sehr unangenehm und sehr schon beklemmend.
Also als Fun-Splatter möchte ich ihn auch nicht bezeichnen, sondern schon als richtigen Splatter. Aber eben, naja, je nachdem, wie du rangehst an die Sache, wirken manche Sachen schon einfach eben, wenn sie so übertrieben werden, wie
ich. Klar, ich verstehe schon diese Reaktion drauf, aber bei mir, mich hat er echt beunruhigt. Also ich fand den wirklich unangenehm.
Also ich finde den auch vom Gesamtton, auch Teil 3, deutlich unangenehmer als sowas wie Braindead.
Ja, klar.
Ja. Deswegen, also das würde ich auch gar nicht in Abrede stellen, dass Terrifier 3 nicht auch schon einfach ein fieses Brett ist. Oder beziehungsweise ein fieser Film ist. Aber ich muss halt sagen, im Vergleich mit dem zweiten Film fand ich es, gab es nicht eine Szene, die auch nur ansatzweise so ist wie eben die Schlafzimmerszene.
Ja.
Obwohl da viele auch wieder sexualisierte Szenen drin sind, so wo man sich halt schon teilweise denkt, Alter.
Wo ich aber auch wieder froh war, dass sie diese Richtung wieder nicht wirklich eingeschlagen sind. Also es ist teilweise schon, wo man so denkt, oh, unangenehm, weil ich bin generell bei so harten Horrorfilmen kein Fan von so einer sexualisierten Gewalt, weil es halt immer so ein perfides Täter-Opfer-Ding hat. Natürlich ist Art immer Täter und die Opfer sind immer Opfer, aber hier finde ich schon angenehm, also es erwischt Männer genauso hart wie Frauen, teilweise auch härter, wenn man das so vergleichen mag. Und ihm wird ja auch seine Sexualität zweimal so halb zum Verhängnis, was ich auch funny fand, aber ich will auch irgendwie nicht, dass Art irgendwie als sexuelles Wesen sich selbst definiert. Also es ist irgendwie, er war mir hier viel zu menschlich und viel zu altersmilde schon irgendwie.
Ja, also ich weiß nicht, ob es unbedingt an Art liegt oder eben an der Inszenierung.
Ja, klar. Also.
Aber auch das also ich, wie gesagt, ich finde auch, der Film hat wundervolle Szenen mit Art.
Ja.
Ich finde die Szene, wenn er in diese Bar kommt und dann sitzt da der Weihnachtsmann.
Ja, funny.
Die war super, die Szene.
Ja.
Führt aber, und das ist das, was du vorhin schon gesagt hast, der Film stellt sich dann immer selbst ein Bein oder hackt sich halt immer selbst ein Bein ab, wenn dann halt Art plötzlich im Weihnachtsmannkostüm durch die Gegend rennt, wo ich mir halt denke, nee, ich will ja nicht den Weihnachtsmann sehen, der irgendwas das schlachtet.
Finde ich auch ganz cool.
Sondern ich möchte eigentlich Art sehen. So. Also Art soll eigentlich Art bleiben, weil dadurch ist er ja eigentlich interessant.
Ja, und das ist auch erst der dritte Film. Also es ist noch viel zu früh, ihn jetzt in so ein anderes Outfit reinzustecken. Und vielleicht ist das dann wirklich, aber das fände ich auch merkwürdig naiv, dieser Gedanke, ja jetzt irgendwie den neuen Weihnachtshorrorfilm-Classic irgendwie zu machen.
Aber das, nein, also da muss man halt einfach sagen, da hat doch Weihnachten, spielt doch gar keine Rolle.
Nee, gar nicht. Das könnte irgendwo, das könnte auch an Thanksgiving spielen oder so. Also dieses Gras ist manchmal irgendwie ein bisschen, draußen ein bisschen Schnee, aber es spielt keine Rolle. Diese Einkaufszentrum-Szene weiß ich auch nicht, warum die so relevant sein soll, weil ich glaube, dass man soll denken, dass das das Einkaufszentrum aus Teil 2 ist, wo sie in diesem Laden ist und diese Kostüme sich anschaut. Aber
das war doch immer nur ein Laden, oder?
Ja, ja, eben, aber und da ist sie halt so in diesem Bekleidungsladen einfach also drin.
Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass dieser Film generell dort spielt, wo der zweite Teil
gespielt hat. Nee, eben nicht, aber das sollte ja irgendwie so sein. Und ich finde auch, das ist ein ganz komische, weil jetzt wird auf einmal auch vom Terrifier gesprochen. Das ist nie vorher genannt. Der Terrifier ist ja dieser Freizeitpark, wo sie am Ende des zweiten Teils sind. Mhm. Aber den Namen hat er meines Wissens nach nicht im Film. Und hier wird so ganz viel auf einmal irgendwie so erwähnt und auch so. Ja, so Lore nachträglich reingekloppt. Also man sieht jetzt auch zum ersten Mal Siennas Vater. Und auch das, ich finde es irgendwie eine geile Idee, dass der Vater Visionen von Art hatte. Und in diesen Zeichnungen von seinem Vater ist ja auch dieses Pale Girl, was also im zweiten Teil, die jetzt auch auf einmal weg ist. Ich weiß nicht, ob ich es nicht mehr zusammenkriege vom Ende des ersten, aber das war das erste Opfer von Art und davon hat der Vater ja auch Visionen, dass er irgendwie weiß, warum Art überhaupt angefangen hat zu töten, das weiß man ja auch noch nicht so wirklich.
Ja, also generell muss ich sagen, dass die Mythologie um Art herum, finde ich jetzt noch verwirrender nach Teil 3 ist, als
sie schon
nach also, Teil 2 war, so, ja. Also vor allem muss ich auch sagen, und das ist halt, da merkt man es halt leider, ich kann mir vorstellen, dass Leone tatsächlich schon Szenen für Teil 4 während Teil 3 gedreht hat.
Ich glaube auch, dass das
ein Back-to-Back
vielleicht.
Ja. Die wir jetzt halt erst im vierten Teil sehen, die aber schon während Teil 3 passiert sind. Weil ja. Wir haben uns am Ende halt schon bei ein, zwei Momenten gefragt, hä, was ist denn damit jetzt eigentlich?
Ja.
Oder wieso ist denn jetzt das passiert? Oder wann ist denn das passiert? Und keine Ahnung.
Ja.
Also ich kann mir vorstellen, dass da tatsächlich Szenen entfernt worden sind, die für die, sag ich mal, Handlung in Anführungszeichen, dass die schon eigentlich relevant sind, aber wie die halt irgendwann erst im vierten Teil sehen werden. Und da kommen jetzt nun, oder da finde ich halt, machen sich halt jetzt schon so zwei, drei Sachen bemerkbar, wo ich halt auch denke, oh ey, Leone, so langsam musst du aber ein bisschen an dem Game auch schrauben.
Mhm.
So, ne? Es bringt nichts, dass dein Film jetzt eine bessere Optik hat. Also ich finde, der sah schicker aus.
Ich finde halt nicht, ich finde, dass das zweite Teil deutlich besser aussah.
Ja?
Ja.
Ich nicht. Ich finde, der zweite Teil hat immer noch so ein mehr digitaleren Look gehabt.
Okay. Ja.
Und ein bisschen auch von den Kulissen und so alles noch eine ganze Spur billiger wirkte. Mhm. Ich fand, da hat mir der dritte jetzt so rein von der Farbgebung, von den Konturen, von den Kontrasten, von der Schattierung und so weiter, hat mir da besser gefallen.
Ich fand im dritten halt auch stark, also auch dieser Laden, wo sie da ist, wo sie Klamotten kauft, Sienna, wo du halt siehst, das ist ja ein Set einfach, aber das sieht so geil entrückt irgendwie aus. Also ich finde, er hat einen guten Blick dafür, Sachen, die eindeutig wie ein Set aussehen lassen, dann trotzdem irgend so was Beklemmendes zu geben. Also ich finde schon, dass er viel Talent irgendwie hat, aber sag du mal, was du sagen wolltest,
ja,
dann werde ich gleich zustimmen.
Und ich finde auch, die Gore-Effekte haben nochmal eine Spur zugelegt. Klar, an manchen sieht man es natürlich, dass sie halt, also man sieht natürlich an manchen.
Ja, es ist immer noch eine stark schwankende Qualität,
ja,
so, das finde ich.
Aber ich finde schon, das sieht schon geil glitschig und matschig und so weiter aus, so, ja. Aber jetzt kommt's halt. Der Film ist halt so rein von der Ökonomie her furchtbar. Wirklich furchtbar. Wir sehen Art, wir sehen Sienna. Wir sehen Art, wir sehen Sienna. Wir sehen Art, wir sehen Sienna. Und das die ganze Zeit im Wechsel. Und ich sag mal, mindestens, keine Ahnung, du kannst aus dem Film
20... Kommt von 90 Minuten, die das so hin und her geht.
Ja, ja. Und du kannst da wirklich 20 Minuten rausnehmen und du hättest nichts verpasst. So, weil da ist keine Entwicklung drin. Sienna verhandelt ständig auf dem gleichen Standard, da sie irgendwie damit irgendwie klarkommen muss, was in der Vergangenheit passiert ist, während wir halt Art beobachten, wie er halt Sachen macht, die nicht für Art stehen.
Ja.
Ja. Und dann, und das finde ich das schade, da vertraut Leone meiner Ansicht nach nicht auf die Stärken seiner Figur. Und das fand ich das Allerschlimmste an dem Film. Victoria, oder heißt sie? So heißt sie?
Ja.
Victoria kommt dann immer und redet. Und das finde ich so ein bisschen blöd.
Weil ja, wir vor allem, weil sie auch so gangstermäßig dann irgendwie so redet, so badassmäßig, wo man so denkt, das nimmt diesen Terror irgendwie weg.
Und vor allem nimmt das Art an Wirkung.
Ja.
Weil es ist ja gerade die große Kunst, dass Art nichts sagt. Dass Art sich teilweise wie so ein kleines Kind auch verhält, so, ja, und von der Mimik lebt und von seinen Spirenzchen und seinen Albernheiten und so weiter. Und dann haben wir eine Victoria, ja, die natürlich cool aussieht mit ihrem entstellten Gesicht.
Ja, also sie ist richtig creepy, finde ich, also richtig gut.
Und die redet und redet und redet und redet und du fragst dich halt, warum, warum erklärst du denn jetzt alles die ganze Zeit? Oder was erklärst du denn da? Das ergibt doch überhaupt alles keinen, also das macht ja nicht mal was für die Welt irgendwie richtig notwendig oder erklärbar so, ja. Und das fand ich halt so schade, weil das raubt Art, wie du es auch gesagt hast, an Intensität.
Ja, er ist halt so seine eigene Nebenfigur. Also er ist Nebenfigur in dem Film, finde ich irgendwie. Und das wirkt auch so ein bisschen, also wir jetzt nicht unnötig so ein Fass aufmachen, aber so ein bisschen, als ob sie seine Harley Quinn jetzt ist, die so ein bisschen versucht, diesen verrückten Typen in so eine Bahn zu lenken.
Aber da war das Mädchen aus dem zweiten Teil.
Ja, na klar,
mega. Die war da viel geiler, ja. Allein die Szene, wo sie neben ihm sitzt und dann auch noch unten da irgendwie einen, so diesen was weiß ich, Matschfleck da. Und
ja, ja, super war das, gerade weil sie ja auch sein erstes Opfer ist, dass sein erstes Opfer quasi ihm dann hilft, so diese Dynamik, die da entsteht, weil jetzt zwischen Victoria und Art, man weiß, wie so eine, also ist das eine Liebesbeziehung oder so, oder halt nicht Liebesbeziehung, so eine Abhängigkeitsbeziehung, also klar, das mag im vierten Teil noch geklärt werden, aber als Victoria dann anfängt zu sprechen, dachte ich auch so, oh, jetzt erklärt sie, warum sie dieses und jenes brauchen. Also sie droppt dann halt auch manchmal einfach so handlungsrelevante Sätze, wo man so denkt, oh, okay, gut, es geht hier um irgendwas. Und ich glaube, was man einfach komplett rausnehmen könnte, ist alles, wo diese Hausentrümpler kommen, bis dann, wo Art und Victoria auch einfach Winterschlaf halten. Also ich weiß auch nicht, warum die da eingeschlafen sind. Was war das? Also
ich verstehe es auch nicht.
Diese Stasis, in die sie da verfallen sind.
Also der gesamte Anfang, der erklärt sich mir wirklich gar nicht. Art setzt sich irgendwann auf den Schaukelstuhl und bleibt da halt 5 Jahre lang sitzen.
Ja, und dann kommt so ein Hausentrümpler und macht so die ganze Zeit, bist du echt? Und dann erweckt er wieder zum Leben. Victoria hat, glaube ich, sorry, falls jetzt ein kleiner Spoiler ist, aber passiert relativ am Anfang, versucht irgendwie sich selbst umzubringen.
Ja, genau.
Also man weiß aber auch nicht, warum.
Also vor allem, es ergibt überhaupt keinen Sinn, weil sie ist eigentlich schon, sie ist ja schon.
Ja, eben, also dass sie jetzt denkt, oh, ich muss Selbstmord begehen, also man weiß nicht, was es ausgelöst hat irgendwie.
Ja.
Dafür entsteht aber dann die Badewannenszene, die mega, also.
Und ich muss auch sagen, in der Hausentrümpler-Szene, da sind schon ein paar geile Effekte dabei. Also
da, ja, das fand ich auch den stärksten Moment. Also dieses, wo gerade auch, weil das war brutal, aber nicht over the edge brutal, sondern halt wirklich brutal, wo man so denkt, oh. Und Victoria macht in der Szene ja auch noch irgendwas, wo man so dachte, okay, das ist geil verstörend. Und da, finde ich, merkt man auch, dass Leone wirklich ein Talent hat, eher verstörende, eklige Szenen zu machen, weil bei die Gewaltszenen waren alle so, wo ich so dachte, natürlich verfehlt das seine Wirkung nicht. Es gibt auch Kettensägen-Szenen, wo man aber auch so denkt, ja, das wirkt auch irgendwie konfus inszeniert und bricht auch einfach so los, aber nicht so dieses, okay, Art ist wie so eine Naturgewalt, bricht über die Leute hinaus, sondern es wirkt halt einfach, ja, wie so ein, ja, okay, jetzt muss die Szene halt mal wieder kommen. Also irgendwie hat es der Film am Ende nämlich dann doch auf einmal verdammt eilig.
Ja, und das ist ein bisschen merkwürdig, weil am Ende passieren halt Sachen, wo man sich fragt, hä, das wurde aber vorher gar nicht gezeigt. Und der Film zeigt eigentlich eine Menge, die er eigentlich nicht zeigen müsste. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Gewalt.
Ja.
So, ja. Also eigentlich hättest du auch diesen gesamten Handlungsstrang von Jonathan, den hättest du rausstreichen.
Ja, auch das mit dieser, also ich verstehe schon, was er da versucht hat, aber das wirkt halt auch eher unfreiwillig komisch, weil er halt will halt so True Crime Podcasts noch irgendwie einen so eine Breitseite mitgeben, wo man sich aber auch so denkt, ja, ich verstehe schon und ich finde es auch diskutabel, aber es sind halt auch Teenager, die sich ein bisschen medial ausprobieren. Also es irgendwelche 17-jährigen Teens, nur weil sie einen True Crime Podcast aufnehmen, dann besonders brutal sterben müssen, verstehe ich irgendwie von der Aussage, aber das ist halt auch wieder so ein konservatives Denken irgendwie irgendwelchen Teenagern, die Content produzieren, die in den 10 Jahren wahrscheinlich auch cringe finden as fuck, dann irgendwie eine reinwirken zu wollen. Also es ist.
Und man hat und ich habe bei dieser Figur gehofft, dass die wirklich, wirklich richtig, richtig leiden muss. Was jetzt natürlich auch für mich bedenklich ist, beziehungsweise was wieder auch für mich, sag ich mal, oder gegen mich spricht. So. Aber da habe ich halt gedacht, okay, die wird halt schon so nervig die ganze Zeit irgendwie aufgebaut und so pietätlos und oder empathielos und so weiter, dass das halt eine Figur ist, die halt auch so eine Schlafzimmerszene erleben muss. Und da muss ich sagen, wird die relativ schnell abgehandelt.
Ja, und ich verstehe auch nicht genau, warum sie überhaupt abgehandelt ist, weil eigentlich spielt sie Art auch eher in die Karten.
Ja, eigentlich schon.
Also eigentlich, gut, Art ist halt unberechenbar, also er denkt halt nicht so nach, aber eigentlich ist er auch nicht wirklich unberechenbar. Also ich meine, dieses, ich will halt keinen Slasher sehen, wo eine Pistole benutzt wird. Also ich habe mich zwar richtig erschrocken, das war ein geiler Jumpscare, aber dass Art eine Pistole zieht und nicht nur eine Person erschießt, sondern zwei, denke ich mir so, ach, das ist nicht, das ist eine Waffe, ist eine
unwürdige. Das ist nicht mein Terrifier.
Eine Pistole ist eine, ja, aber das ist eine unwürdige Waffe. Also alle Waffen, auch dieses komische selbstgebaute Gerät, was er dann da immer mit sich rumträgt, wo man denkt, ja, okay, es ist ganz funny, aber er wirkt mehr wie so ein Kind jetzt auf einmal. Also, als ob er so eine kindliche Ader ja, hätte, aber auch nicht dieses Ameisenquälen-Ding.
Aber dieses Kindliche mochte ich eigentlich schon, weil eben Herr Thornton da halt schon eine Menge rausholt, eben an Mimik und an
ja, und auch diese Schadenfreude. Also einmal kriegt halt jemand so mit der Kettensäge das Bein halb abgesägt, will so loslaufen, dann bricht das Bein so ab und er macht dann halt wieder so mit dem Finger drauf und diese Gesten. Das ist schon funny, aber ja, auch dass wir gegen Ende, also wir, da haben wir auch beide gelacht. Und ich glaube auch nicht mal, dass es wirklich was über uns sagt, aber einmal ist halt eine Person auf einen Stuhl gefesselt, eine Art geht vorbei und haut die einfach so unmotiviert gegen den Hinterkopf, was man auch manchmal bei so Kumpels macht, den man einfach nur so einen Klaps irgendwie mitgibt. Das war so in der Harmlosigkeit so absurd, aber auch so eine geile Szene, weil er selbst da nicht einfach dran vorbeigehen muss, sondern selbst da muss er nochmal irgendwas machen. Und das war wieder so der alte Art, weil das eine coole Szene war.
Ja.
Aber leider
wirkt
es konfus inzwischen.
Und dann ist der Film vorbei.
Ja.
Ja. Und dann ist der Film einfach vorbei. Und du denkst dir so, Moment, aber es sind noch mindestens 50 Sachen nicht geklärt. So, ja.
Ja, ja, und er hat ja schon gesagt, er hat den vierten auch schon fertig und dass diese Lore noch wesentlich mehr und dass man ja auch in die Welt von Art irgendwie eindringt. Und wenn ich jetzt sage, diese Welt wird vorbereitet, ist das, glaube ich, eine zu große Erwartungshandlung. Aber es wird zumindest gezeigt, wo die Tür sein könnte, die in seine Welt führt. Aber falls das dann auch wieder dieser Terrifier ist, dieser Park, von dem ich bis zum dritten Teil auch nicht wusste, dass der so relevant irgendwie ist. Also so, sie sagte völlig selbstverständlich, ja klar, muss ich wieder zurück zum Terrifier. Und man denkt so, hä? Weil in unserer Welt, du dachtest doch auch, das ist halt der Terrifier, oder?
Ja.
Und ja, also das musste ich irgendwo auch nachlesen, dass der Terrifier dann irgendwie dieser Park ist. Spielt im ersten Teil, spielt das auch in diesem Park? Also irgendwie ja schon, oder?
Ich habe den ersten kaum noch Erinnerung.
Ja, jedenfalls spielt das in dieser komischen Location. Also es ergibt dann irgendwie schon so Sinn, aber der Film setzt einerseits so eine merkwürdige Lore-Kenntnis voraus, andererseits wird auch diese komische Waffe von Sienna nochmal eingeführt.
Das Schwert,
aber jetzt wird es noch viel mehr als Flammenschwert irgendwie dargestellt, aber es flammt nicht. Und das, was ich am zweiten Teil so geil fand, dass Sienna halt auch die Hälfte des Films irgendwie in diesem Engelskostüm rumläuft, in diesem Guardian Angel, in diesem Kampfengelkostüm, das spielt ja auch gar keine Rolle mehr. Also der zweite, dritte ist halt einfach ein ganz normaler, harter, zu harter teilweise Horrorfilm, während der zweite ja dieses Entrückte hat und durch diese absurde Länge, da verstehe ich auch, wenn man sagt, okay, schneid eine halbe Stunde raus, mir auch eine Dreiviertelstunde, ich halte es nicht aus, mir das 150 Minuten anzugucken, aber ich fand es geil, wie der so vor sich hin wabert, während der dritte jetzt eher quälend erzählt war und auch ganz normal erzählt war, also es wird dann auch so, ja, dieses Clowns-Café, da hast du ja ein Trauma und deswegen kannst du keine Cerealien mehr essen. Wo man so denkt, okay.
Und ich meine, bei Teil 2 haben wir uns noch drüber gewundert, dass er halt immer diese komischen Clowns-Shows da zeigt, so, die halt auch nicht mal wirklich in der richtigen Realität stattfinden.
Genau, hier ist jetzt gar kein einziges, also nur diese eine Vision, die sie hat von ihrer Freundin, ist das Einzige, was nicht in der Realität verankert ist. Ansonsten der Film komplett in der Realität verankert,
also,
bis am Ende dann die Art-Lore auf einmal reinkommt.
Er ist eigentlich im Prinzip ein richtiger Slasher,
der
halt sich nur von den bisherigen Slashern oder von Freddy, Jason, Michael und was weiß ich, Hatchet und so weiter absetzt, indem er halt einfach nochmal eine Spur brutaler ist. So.
Ja.
Ja. Und natürlich halt eben einen neuen Antagonisten hat oder halt einen einmaligen Antagonisten hat. So. Aber ich muss auch sagen, also dafür, dass der Film 130 Minuten geht und dann echt nur so ganz, immer so unmotiviert zwischen eben Art und Sienna hin und her
schneidet. Und auch nur drei Locations. Also mag sein, dass er einen besseren Look hat, das ist to discuss, aber er wirkt deutlich billiger. Also so ein krasses wie diesen Terrifier, dieses Set oder so.
Ja.
Sie sind halt ständig in diesem scheiß Haus oder in dieser merkwürdigen Uni, wo ich auch nicht gerafft habe, was es genau sein soll, weil die so klein ist. Dieses Einkaufszentrum sind halt auch einfach zwei Sets. Also, und die Kneipe noch. Also
die Kneipe noch,
Also es gibt fünf Sets, ja, und noch eine Dusche.
Wahrscheinlich hat Chris Jericho, wo ich mich noch gefragt habe, Moment mal, der Pfleger, dieser Krankenpfleger, der ist zu tätowiert, um irgendwie ein normaler Krankenpfleger zu sein.
Ja, der sieht auch zu bullig aus. So, die Szenen waren auch schon
bestimmt. Ist ein Wrestler.
Die waren im zweiten Teil auch schon gedreht,
bestimmt. Und ich sehe da halt, und ich gucke so, Moment, woher kenne ich den denn? Und dann sehe ich halt, Chris Jericho.
Ja.
Habe ich schon mal interviewt gehabt sogar.
Ja, nice.
Und ja, also das, dann hast du noch so Leute im Cast und so. Also, ey, ich komme mal zum Punkt.
Ja.
Ich glaube, der Film wird natürlich auch den Leuten, die echt richtig Bock und Spaß an Teil 2 hatten, wird er immer noch genug geben. Ja. Hm. Würde ich die beiden Teile nebeneinander stellen, muss ich sagen, hat mich der zweite deutlich mehr beeindruckt, ja, und deutlich mehr Eindruck hinterlassen, sagen wir es mal so, als eben jetzt Teil 3. Der ist solide, hm, so, der macht ja, was er soll, aber ich finde, das hätte man alles schon ein bisschen ökonomischer erzählen, ja, können oder halt eben vor allem kürzer, und B, muss ich sagen, beraubt Leone seiner eigenen Hauptfigur Wirkung.
Ja,
deswegen. Eben anhand der Sachen, die er macht, anhand der Kills, die er irgendwie mit ihm in Szene setzt, anhand eben auch Victoria, die eine deutlich größere Rolle hat. So. Mhm. Das fand ich ein bisschen schade, und ich hoffe wirklich, dass er sich mit Teil 4 wieder auf die Stärken von Teil 2 besinnt.
Das hoffe ich auch, weil nämlich mir wäre es am liebsten, wenn der dritte Teil der zweite wäre, weil man dann so eine Steigerung merkt im Vergleich zum ersten, weil der erste ist ja nicht wirklich ein Film, das ist ja einfach ein Demo-Reel für Special Effects.
Und Langeweile.
Und der dritte dann ja mit diesem fiebertraumartigen Eskapaden, dieser viel zu langen Laufzeit, in diesem Finale ja irgendwie auch ein viel besseres Ende bietet, um mit dem vierten Teil anzuknüpfen, weil jetzt endet es auch sehr unspektakulär. Also es ist ein reiner Cliffhanger, der da stattfindet. Und es geht auch um eine Figur, wo auch nicht gelungen etabliert werden konnte, warum die Figur überhaupt relevant oder warum man sich dafür interessieren soll. Weil das finde ich auch immer faszinierend, dass jemand die ganze Zeit einen Killer-Clown inszeniert, der möglichst brutal Leute umbringt, aber am Ende soll ich mich dann für irgendeine Figur interessieren, ob es der gut geht oder nicht.
Und vor allem diese Figur, muss ich sagen, macht eine Menge auch Dummheiten, weshalb man sie jetzt nicht so zwangsläufig ins Herz schließen
muss. Nee, gar nicht. Und die, also was du mit der Darstellerin aus Mats hattest, hatte ich leider mit ihr eher.
Ja, nee, mir war die eigentlich eher egal.
Ja, also, mir halt auch, aber so, wo ich so dachte, okay, lass die doch mal sterben, wo man aber auch, und das ist leider ein bisschen schade, wo man aber auch bei einem Film wie Terrifier 3 merkt, nee, die Figur braucht er leider, die kann er nicht sterben lassen.
Ja.
Und das ist halt doof, wenn diese Unberechenbarkeit irgendwie
weg ist. Ja.
Deswegen, also ich hoffe, der vierte, aber der.
Ja, da sagst du einen wirklich wichtigen Punkt. Also wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, bei vielen Figuren war schon offensichtlich, dass sie sterben werden.
Ja, ja.
Bei vielen war halt aber auch eben offensichtlich, dass sie nicht sterben, ja, werden. Oder beziehungsweise bei einigen Figuren war halt eben, es sterben eine Menge Leute
vor. Ja, ja, also eben,
macht euch, und auch das, was wir erzählt haben, ist nicht mal, das ist Spitze des Eisbergs.
Ja, ja.
So, ja. Also wirklich, wir haben jetzt an Brutalitäten gar nicht wirklich ausgeholt. Und da kann man sich drauf gefasst, also da kann man sich sicher sein, da ist eine Menge.
Ja, ja, der ist immer noch, also ich finde auch nach wie vor immer noch diskutabel, ob sowas ins Kino kommen muss.
Vor allem ist ungeschnitten, soll
ich sagen. Ja, weil ich finde halt immer dieses, wenn du ins Kino gehst, trotz FSK 18, denkt man, es hat so eine Vorselektierung stattgefunden. Natürlich Leute, die unseren Podcast hören, und wir wissen halt, wie hart das wirklich wird. Aber es gibt ja auch Leute, die einfach nur einen Horrorfilm gucken wollen. Und ich finde, da ist das keine gute Zeit, auch wie bei The Sadness damals. Ich finde nicht, dass es ein Film ist, wo man Leute einfach, die so an der Kinokasse stehen, sich so denken, oh, lass mal einen Horrorfilm gucken, da reingehen lassen kann. Also das ist zu hart, das ist keine Härte mehr, wo man so.
Nee, da bräuchte man eigentlich fast schon so eine Art Horrorführerschein.
Ja, ja, und wahrscheinlich wird Hellfire 3 auch am Anfang dann wieder so eine Einblendung haben, es wird aber wirklich brutal und so, ja, was ja auch eher so ein Marketing-Gag dann immer ist. Aber was,
genau, da wären wir auch schon bei dem Punkt, ne, wo man von man sich auch nicht blenden lassen sollte. Die Leute, die da in dieser Marketing-Kampagne gezeigt, ja, worden sind, haben wir jetzt erfahren, das waren einfach Leute, die saßen im Kino mit der Erwartung, was ganz anderes zu sehen,
ja, und
eben nicht Terrifier 3.
Ja.
Also die wussten nicht, dass Terrifier 3 kommt und kriegen dann Terrifier 3 vorgesetzt.
Ja.
Natürlich reagieren die geschockt, natürlich sind die entsetzt, was sie da sehen müssen. So, ja. Leute, die wissen, was Terrifier ist oder beziehungsweise die Filme gesehen haben und bewusst in Terrifier 3 gehen, die wollen genau das sehen. Die sind sogar wahrscheinlich eher unzufrieden, wenn sie nicht sowas sehen würden. Genau,
und trotzdem, also auch in der Sieges-Screening, wo man ja von ausgehen kann, okay, bei der Europapremiere auf einem Genrefilm-Festival wissen die Leute, was hier war. Da sind auch 80, 90 Leute gegangen,
ja,
weil sie entweder halt die Effekte zu kacke fanden oder halt doch nicht dachten, das wird so passieren. Weil das ist nämlich, glaube ich, auch für so ein relativ unvorbereitet, also Leute, die so Conjuring gucken oder so bei 18er-Filmen dann so denken, was war denn der letzte 18er-Horrorfilm? weiß ich gar nicht, was da so. Aber die halt so denken, okay, es wird hart, so ein bisschen, es wird ein bisschen Blut spritzen, vielleicht nochmal einen Kopf abgehackt oder so. Und dann sehen die aber am Anfang, wie dieses Kind im Off gekillt wird, aber sehen dann halt so den abgehackten Fuß da rumliegen und man denkt so, das ist ja Prosthetics, das sieht nicht geil aus, das sieht trashy irgendwie aus, aber natürlich widerlich und ekelig und versucht so Tabubruch zu sein wegen einem toten Kind. Und das finde ich noch verstörender zu sehen, als wenn man irgendwie sowas wie The Sadness sieht, wo halt wirklich alles auf so einem hohen Level produziert ist, das halt wirklich eklig ist und halt wie echt aussieht. Also das im Kino, wer da reingeht, gut, wer einen dritten Teil von irgendwas geht und nicht weiß, was es ist, hat es vielleicht auch nicht anders verdient, aber ich empfinde es irgendwie ambivalent, das ja dann unbedingt auf Teufel komm raus ins Kino bringen also, zu müssen. Man kann, ich verstehe es aus ökonomischen Gründen natürlich, bla bla bla, aber es ist so eine Härte, wo ich nicht finde, dass man, dass sich da viele Leute, die reingehen oder der Verleiher sich da auch irgendwie so einen Gefallen tut, weil die Leute, glaube ich, dann auch Leuten eher erzählen, ja, das war ja richtiger Müll.
Ja. Naja, oder halt, sie nehmen es wieder durch TikTok und so weiter als Mutprobe wahr.
Ja, eben, und das finde ich auch perfid an dieser Marketingkampagne. Du sagst nicht Leuten, ihr kriegt jetzt eine Rom-Com ab 12 zu sehen und zeigst ihnen dann, wie ein Kind zerstückelt wird. Das macht man nicht, das ist uncool. Ja. Also das ist dieses, ich glaube, so warst du früher oder ich, wir beide wahrscheinlich auch so drauf, dass wir so dachten, okay, wir müssen den Leuten die harte Filme, weil die so, die müssen gebrochen werden und die müssen so reingebracht werden. Aber inzwischen weiß man, das ist Bullshit. Die Leute müssen aus eigenem Interesse Bock haben oder halt sagen, ey, ich würde mal irgendwas gucken, was hart ist. Hast du da irgendwas? Und nicht so, ja, ja, wir gucken irgendwie was, was nicht so schlimm ist und dann halt sagen, ja, hier, guck mal, hast du schon mal Vomit Gordois gesehen? Ja. Also ja, das macht man
aber
nicht.
Aber wie gesagt, auch nochmal hier, ihr könnt, also wir können bestätigen, es sind eine Menge Leute schon aus dem Saal gegangen.
Ja.
Aber auch nur, sag ich mal, bis zur vielleicht ersten halben Stunde und danach sind auch alle drin geblieben, die drin bleiben wollten.
Ja,
ja,
also ich glaub, bei der Badezimmerszene sind noch ein paar Leute gegangen, aber ich glaube auch da war es ihnen so, wo sie so dachten, hey, jetzt, was muss ich mir das jetzt wieder hier 2 Minuten angucken? Oder ja, weil sie auch enttäuscht waren, dass sie ihn nicht abliefern kann im Vergleich zum zweiten Teil.
Ja.
Ja, so gut. Apropos abliefern, ich glaube, wir haben jetzt genug abgeliefert. Ich, wir müssen ja auch nämlich morgen wieder früh aufstehen.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich hab morgen. Ich wollte mir diesen 100 Yards wollte ich mir angucken. Und
ich gucke keine Footballfilme. Gibt es nicht einen, der die vollen 100 Yards oder so heißt?
The whole 9 Yards.
Ja, okay. Ja, gut. 9 Yards, 100 Yards. Ja, kann sein.
Guck und die Fortsetzung The whole 10 Yards war scheiße.
Ah, okay. Wirklich eigentlich so?
Ja, ja. Okay. Der heißt bei uns aber anders. Also der hat einen anderen Titel. Das ist der mit Bruce Willis und Matthew Perry.
Ach ja, aber das da, ja, die habe ich alle gemieden.
Den Night Bitch, glaube ich, gucke ich mir morgen an. Ja, ja, genau. Night Bitch gucke ich mir morgen an. 100 Yards gucke ich mir morgen an. Und noch irgendwas, glaube ich.
So, ich kann ja auch nochmal sagen, weil morgen gucke ich nichts.
Was? Doch? Guckst du mit irgendwas mit?
Nee, ich fahre morgen nach Barcelona. Ich habe noch nie diese Stadt gesehen. Immer nur dieses Festival.
Du fährst morgen nach Barcelona?
Ja, morgen ist ja Montag. Aber ich sage mal, was ich noch gucke diese Woche. Also, ich gucke noch Sister Midnight, Strange Darling. Ja, da habe ich auch Befürchtungen. Else gucke ich noch, dann gucke ich Chain Reaction, diese Doku über Texas Chainsaw Massacre und Texas Chainsaw Massacre in 35mm. Dann gucke ich Nightcall und bin entweder richtig abgefuckt, weil da erwarte ich auch aus irgendwelchen Gründen, dass es ein One-Take-Film ist, obwohl es keinerlei Indizien dafür gibt. Ja, spielt auch während so Unruhen in Frankreich. Also irgendwie denke ich, es wird so wie Athena oder so, aber wird es wahrscheinlich nicht. Und dann gucke ich noch The Rule of Jenny Penn, dieser mit Geoffrey Rush und ich glaube John Malkovich oder irgendjemand anderem, der im Altersheim so ein Horrorregime führt. Der soll witzig, aber auch hart sein. Cloud gucke ich noch. Beast on Feed the Children. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Also das Regiedebüt von der Tochter von Steven Spielberg. Das kann in alle Richtungen gehen. Ja, dann natürlich noch The Fall in 4K. Und nehme noch von 1 Uhr bis 6.30 Uhr die Asian Night mit am Samstag. Und dann geht ja auch schon um 11 Uhr.
Ach doch, hier. Sister Midnight gucke ich morgen.
Ah ja.
Den gucke ich morgen. Dann guck
ich am guten Tramontana. Das kann ich leider nicht machen.
Und dann gucke ich noch 100 Yards und den Night Bitch.
Was ist denn dieses Bodygon? Ach so, das ist kein Film, gell? Doch. Scheiße, dafür habe ich auch ein Ticket.
Ja, das ist hier so Free Access.
Ach so, okay, aber warum habe ich mir das hier eingetragen? Okay. Naja, das wird...
Ach, und Nightcall habe ich auch. Am 8.
Okay.
Um 18 Uhr.
Den habe ich...
Und Els habe ich am 8.
Um 12.15 Uhr?
Nee, um 22.15 Uhr.
Krass, wieso hast du denn da für ein Ticket bekommen? Ich nehme mich nicht. Ach, scheiße. Okay, das darf ich nicht vergessen. Weil er hat nämlich Anne wahrscheinlich auch für abends ein Ticket und ich nehme mich nicht. Cool, gut, Leute, tschüss. Ich muss Sachen regeln im Internet. Fuck. Ach man, ja, es ist aber auch scheiße mit diesen zwei Screening-Terminen teilweise an einem Tag.
Ja. So, wir hoffen, wir konnten jetzt hier einen kleinen, schönen Einblick ins Festival geben und der auch halbwegs unterhaltsam war, beziehungsweise der euch trotzdem noch Lust auf den einen oder anderen Film gemacht hat. Und ja, stay tuned. Wir melden uns so schnell es geht zurück mit den weiteren, sag ich mal, Titeln, die wir hier in Sitges noch erleben konnten. Mhm. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Folgen auf allen Plattformen, auf denen es möglich ist. Ja, und ich denke mal, wenn jetzt dieses Festival rum ist, dann kommen wir auch wieder normal in den Turnus rein. Ne?
Ja, ja, klar.
Ja.
Also kommen jetzt auch, glaube ich, schon wieder in den Turnus rein. Aber klar, wir haben jetzt ein bisschen geschwächelt. Aber diese Fantasy Filmfest, dadurch, dass es jetzt auch ist später oder dass die Gamescom später, irgendwas hat sich ein bisschen verschoben, dass das jetzt so ein Klumpen irgendwie auf einmal gefühlt ist.
Ja.
Aber dafür haben wir ja noch viele Sachen geguckt, die erst ganz viel später kommen. Also ihr kriegt quasi brandneue Geheimtipps. Dieses Jahr aus Sitges vielleicht nicht so viele wie das Jahr davor, weil wenn Evil Lurks habt ihr, glaube ich, nirgendwo vorher von gehört als bei uns.
Ja?
Ja, wüsste ich nicht wo.
Okay. Ja, und ich denke mal auch hier so Sachen wie hier, wie hieß der damals? Soft and Quiet?
Ja, genau, Soft and Quiet. Ja, ja
also.
Ja, ja, eben. Deswegen, ja. Also, ich glaube, das kann man mal mit einem Lachen und einem weinenden Auge verknusen, dass wir mal zwei Ausgaben geschwächelt haben.
Genau.
Jetzt.
So, wir schwächeln jetzt auch. Wir gehen nämlich jetzt ins Bett.
Ja,
das ist und schon. Und dementsprechend habt eine schöne Woche, einen schönen Tag oder halt ein schönes Wochenende, was ihr hier gehört habt.
So, und ich höre mir jetzt Daniels Schluck auf ohne euch an.
Bis bald. Tschüss. Bald.
Tschüssi.